The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ich freue mich, dass Sie auch im neuen Jahr mit dabei sind. Wenn Union Berlin gegen den VfL Bochum spielt, wird nicht immer Fußballgeschichte geschrieben. Der Feuerzeugwurf vom Dezember allerdings ist denkwürdig und zieht weitere Kreise. Am Donnerstag entschied das DFB-Sportgericht die Partie mit 0:2 gegen Union Berlin zu werten und erhitzte damit die Gemüter. Ein Skandal wettert etwa Union-Präsident Dirk Zingler, und auch aus anderen Clubs der Bundesliga gab es scharfe Kritik. Das sind unsere Themen. Das umstrittene Urteil. Die Bayern auf Kurs, siegen ohne Glanz und Glamour, allerdings souverän in Gladbach, und schwarz-gelbe Tristesse. Der Rückrundenstart gegen Meister Leverkusen bzw. der Start nach der Winterpause misslingt, auch krankheitsbedingt, und die Dortmunder müssen aufpassen, nicht ins Mittelmaß abzurutschen. All das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, herzlich willkommen, sagt, ich mache mir große Sorgen um den BVB. Ein herzliches Willkommen auch an Alfred Draxler, Chefkolumnist der Bild, seit vielen Jahrzehnten dabei. Und er glaubt, der Verbleib von Jamal Musiala bei den Bayern ist kein Selbstgänger. Der glaubt noch viel mehr. Ich bin sehr gespannt darauf. Alfred, freue mich, dass du da bist. Und Julian Wolf von der Welt und auch Buchautor, Spezialist für die Bayern. Und er glaubt, die Münchner werden alle Leistungsträger verlängern. Weiß nicht, ob Sané auch gemeint ist, werden wir gleich besprechen. Und Horst Held, ein Gesicht der Bundesliga, ein Gesicht des deutschen Fußballs, seit vielen Jahrzehnten dabei als Spieler, unter anderem beim 1. FC Köln, als Manager, Meister mit dem VfB Stuttgart, viele Jahre auf Schalke und seit diesem Sommer bei Union Berlin. Horst, nach einer zuvor längeren Auszeit, wie hat sich das Leben seitdem wieder verändert?
Ja, der Beruf steht wieder im Mittelpunkt. Das war vorher nicht der Fall. Da konnte man zum Beispiel mit Didi mal ab und zu Golf spielen oder sowas in München. Also da hatten wir gewisse Freizeitmöglichkeiten. Die sind jetzt natürlich ad acta gelegt. Ist auch gut so. Jetzt kann ich mich auf meinen Job konzentrieren, der mir eine Menge Spaß macht bei einem tollen Club. Und aber ein verändertes Leben.
Wie gut ist Didi jetzt eigentlich? Welches Handicap hat er?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich seit einem halben Jahr keine Zeit mehr gehabt habe und auch nicht mit Didi.
Ist gut, dass der Horst wieder arbeitet, weil er wurde zu schnell zu gut.
Didi, jetzt komm, raus damit. Handicap?
Um die 20.
Um die 20, na gut. Also du bewegst dich aber Richtung Einstelligkeit. Und Horst, das Urteil natürlich, ich habe es ja eben schon angesprochen, ist ein großes Diskussionsthema. Jetzt mal vorneweg in aller Kürze auch. Hat das einen Einfluss gehabt auf das Spiel gestern, als es ja auch das Trainerdebüt von Steffen Baumgart bei Union in Heidenheim gab?
Also auf keinen Fall hatte das Auswirkungen. Wir haben natürlich am Freitag, einen Tag vorm Spiel, darüber gesprochen beim Abendessen, weil es natürlich sehr, sehr präsent ist bei uns. Aber die Niederlage daran festzumachen, dass wir das mit ins Spiel reingenommen haben, das wäre wirklich viel zu einfach und zu plump. Das hat daran nicht gelegen. Mit der Fokussierung am Samstag auf das Spiel war das Thema kein Thema mehr.
Abstiegskampf, Trainerentlassung, Skandalspiel. War es die richtige Entscheidung, zurückzukehren in den Job?
Auf jeden Fall.
Ist eine Herausforderung, ne?
Ja, aber nein, also Herausforderung.
Und ein spannender Club.
Es ist ein toller Club.
Ja. Gut, also jetzt einmal kurz die Runde mit reingenommen. Das Urteil am vergangenen Donnerstag, also der VfL Bochum bekommt die Punkte zuerkannt. Richtig oder nicht?
Also aus Unions Sicht ja nicht. Was ich in gewissen Punkten, da kommen wir sicherlich auch drauf, auch verstehen kann und die Argumente verstehen kann. Ich sage aber, das Urteil ist richtig.
Weil?
Also, Ich hätte die Alternative nicht gesehen. Geringere Strafen wären mir zu wenig gewesen. Insofern, ich finde, das ist richtig.
Alfred.
Das Urteil ist richtig und der Grund ist, weil Union Berlin für die ordnungsgemäßen Durchführung des Spiels zuständig ist. Das ist nicht gelungen und es hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass dann sowas mit Punktabzug bestraft wird.
Didi, was ist deine Meinung?
Für mich ist es zu hart. Es waren 2 oder 3 Minuten zu spielen. Die Bochumer waren ja nur noch zu 10, schon längere Zeit. Und ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Ich hätte den Bochumern den Punkt angeboten. Und wenn sie nicht einverstanden sind mit dem Punkt, dann hätte ich das Spiel wiederholt.
Wie meinst du den Bochumern den Punkt angeboten?
Ja, Union ist in dem Fall nicht in der Position, wo sie Ansprüche stellen können. Aufgrund der Tatsache, dass sie nur noch zu 10 waren, die Bochumer, sehr kurze Zeit zu spielen war, hätte ich gesagt, und es wurde ja zu Ende gespielt, das Spiel. Das heißt, ich hätte die Bochumer gefragt, ob sie einverstanden sind, wenn das Spiel mit 1-1 gewertet wird. Wären sie nicht damit einverstanden, hätte ich das Spiel wiederholt.
Interessanter Ansatz und generell unterschiedliche Meinungen. Das freut den Moderator, denn das belebt im Regelfall die Diskussion. Und natürlich ist auch spannend die Frage Mara Mones. Schönes und frohes neues Jahr natürlich auch an dich. Wie sieht das Netz? Dieses Urteil.
Ja, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Auch erstmal frohes neues Jahr von mir. Social Media bleibt auch in diesem neuen Jahr hier bei Sky 90 am Start. Und wir behalten Sie und Ihre Meinungen im Blick, unter anderem eben zu diesem Thema. Und wir haben unsere Community gefragt, ist das Urteil für euch nachvollziehbar? 43% sagen ja, 57% sagen nein. Und gestern hatte sich Union-Präsident Dirk Zingler dann auch nochmal ausführlich im Interview bei Ricardo Basile geäußert. Da haben wir auch geschaut, was sagen die User zu Zinglers Aussagen. Einer sagt, stimme ihm voll und ganz zu, so ein massiver Eingriff in den Wettbewerb. Andere können es gar nicht nachvollziehen, dass Dirk Zingler das Urteil nicht akzeptiert. Es ist ein Angriff eines Fans auf einen gegnerischen Spieler gewesen. Wenn solche Sachen passieren, muss man das Spiel abbrechen und für die betroffene Mannschaft werten. Heute ist es ein Feuerzeug und morgen fliegt ein Golfball oder was. Und vor allem, Herr Zingler, hören Sie auf, Bochum anzugreifen und zu verurteilen. Zingler sagt auch, das Spiel hätte wiederholt werden müssen. Diesbezüglich sagt ein Fan aber, wenn das Spiel wiederholt werden würde, könnte es ja zum Nachteil für Bochum, für den Geschädigten kommen. Und deshalb darf das Spiel nicht wiederholt werden. Und dann gibt es noch einen anderen Vorschlag, ähnlich in die Richtung von Didi. In meinen Augen wäre ein Punkteabzug für Union okay gewesen und Bochum hätte den einen Punkt behalten. So verzerrt die DFL den Wettbewerb komplett.
Wobei es in dem Fall das DFB-Sportgericht war, aber sind viele Dinge, die wir jetzt auseinanderhalten müssen und wollen nicht vergessen, habe ich eben ja auch schon angedeutet, es war gestern sportlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Union Berlin in Heidenheim und es war das Debüt von Steffen Baumgart, dem Nachfolger von Bo Svensson. Vinko Bečanić aber zumindest dem Ergebnis nach misslang es.
Als Steffen Baumgart in Heidenheim aus dem Bus steigt, um sein erstes Spiel als Union-Coach anzugehen, ahnt er wohl nicht, wie schnell ein paar Stunden später Horst Held und er dieses Spiel wohl durchgesprochen haben dürften. Gut angefangen. Einmal schlecht verteidigt. Eine fatale Grätsche. Und das war's dann. Eigentlich auch schon.
Wenn wir das reine Ergebnis sehen, da ist natürlich eine riesen Enttäuschung dabei. Trotzdem muss man sagen, am Ende geht der Sieg in Ordnung für Heidenheim.
Es ist nicht Unions einzige Niederlage in dieser Woche. Am Donnerstag die Umwertung des 1:1 gegen Bochum in eine Niederlage für die Berliner durch das DFB-Sportgericht. Ein Urteil, das der Verein nicht hinnehmen will.
Wir sind der Überzeugung, dass der Schiedsrichter das Spiel, dass es in seinem Ermessen lag, dieses Spiel fortzusetzen. Und Bochum ist jetzt der Auffassung, dass das nicht in seinem Ermessen lag, dass er es hätte abbrechen müssen. Wenn wir zu diesem Ergebnis kommen, dass also ein Fehler eines Schiedsrichters vorliegt, dann hätte das Spiel wiederholt werden müssen.
Stattdessen aber werden, sollte Unions Widerspruch vor dem DFB-Bundesgericht erfolglos bleiben, die 3 Punkte an Bochum gehen.
Welche Folgen kann denn dieses Urteil jetzt mit sich bringen?
Ja, dass einer absteigt, der sportlich gar nicht verdient hat. Ja? So, nur weil Bochum sich entschieden hat, diesen Vorfall, der total inakzeptabel ist. Und wir haben den Täter sofort gestellt und bestraft, dass Bochum diesen Vorgang nutzt, um sich einen sportlichen Vorteil zu verschaffen. Und das finde ich einen unfairen Skandal.
Manche sprechen in diesem Zusammenhang von Schuldumkehr durch den Präsidenten der Union. Andere, nicht zuletzt Vertreter anderer abstiegsgefährdeter Vereine, stützen wohl eher den Standpunkt der Köpenicker.
Von meinem normalen Menschenverstand, also einfach als Fußballer, als Fußballfan, kann ich mit dem Urteil, um ganz offen und ehrlich zu sagen, nichts anfangen. Wenn sowas so entschieden wird, was heißt das dann für die Zukunft? Stelle ich jetzt hier einen Kumpel rein und sage, jetzt warf mal aus dem Unionblock, zieh den Union-Trikot an, warf mal ein Fahrzeug runter.
Ja, Tribünen sperren, ein Geisterspiel, ja, aber das darf am Ende nicht in den Sport eingreifen. Und mit dem Urteil, das was auch nicht rechtskräftig ist, ist das auf alle Fälle jetzt einmal der Fall.
Man kann wohl annehmen, dass es rechtskräftig werden wird, dieses Urteil. Eine zusätzliche Hypothek für Steffen Baumgart, der aber trotz der Niederlage seiner Union-Premiere nicht nur Negatives abgewinnen will.
Wie hat sich's angefühlt?
Bundesliga machen zu dürfen, ist einfach immer schön.
Wie schön. Und Bundesliga mit Steffen Baumgart ist schöner als ohne.
Über Steffen Baumgart sprechen wir gleich. Zunächst, Horst, hätten Sie eigentlich so gehandelt wie die Bochumer oder nicht?
Interessante Frage. Kann ich nicht mit Ja und Nein beantworten, ja, weil das Ganze natürlich halt unterlegt ist mit Momenten, die man für sich selber erlebt. Deswegen wäre es jetzt einfach zu sagen, natürlich nicht. Aber ehrlicherweise kann ich das nicht sagen, weil ich auf jeden Fall, ich bin mal getackert worden an der Seitenlinie, nachdem ich halt einen Zusammenstoß hatte.
Als Spieler.
Als Spieler. Mhm. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern und habe weitergespielt. Mhm. Ja, daran kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Und,
aber Horst, das
war
doch
eine Platzwunde.
Aber Horst, das ist doch jetzt genau der klassische Fall einer Täter-Opfer-Umkehr. Du deutest dir an, dass der eine Verletzung vorgetäuscht hat.
Nee, ich sage nur, was ich...
Ja, aber du sagst es ja, weil er nicht getackert werden musste, sondern so da lag. Aber bitte...
Niemand weiß,
Das war indirekt ein Vorwurf an den Torwart, dass er nicht so verletzt war wie du damals, als du getackert hast.
Ich kann das ja gerne nochmal wiederholen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht wertfrei das richtig beantworten. Ich sage, kann sein, kann aber auch nicht sein, weil das eine Situation ist, ob ich so gehandelt hätte wie der VfL Bochum. Es wäre jetzt leicht zu sagen, aus meiner Situation, natürlich hätte ich das nicht gemacht. Nein, das kann ich so nicht beantworten.
Und das ist ja auch schon mal fair.
Ja, das kann ich so nicht beantworten. Ich war in so einer Situation noch nicht. Aber was ich als Spieler sagen kann, das habe ich auch wiederholt, halt, dass ich mal an der Seitenlinie getackert wurde. Und dann habe ich weitergespielt.
Also in eine Frage jetzt gemünzt, du nimmst also Patrick Drewes, den Bochumer Torhüter, nicht ab, dass er sozusagen nicht mehr spielfähig ist.
Nein,
war.
Darum geht es auch gar nicht. Ja, das steht mir auch gar nicht zu. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Ja, das zu bewerten und zu beurteilen. Das bleibt, er hat das geschildert, was ihm da widerfahren ist, und er hat das beschrieben. Es ist auch nicht meine Aufgabe und steht mir auch gar nicht zu, das in der Öffentlichkeit in Frage zu stellen. Nur wir reden hier die ganze Zeit auch gerade eben in der Anmoderation von zwei verschiedenen Themen. Ja, und ich merke, dass das halt auch jetzt gerade wieder in die Diskussion läuft, dass eine Situation, ein Feuerzeugwurf, den wir alle verurteilen, ich glaube auch Union Berlin und wir haben mehrmals betont, dass das nicht geht, ja, dass das leider Gottes aber schon in anderen Stadien und auch immer wieder schon gegeben hat, leider, dass Menschen sich dazu hinreißen lassen, solche Sachen zu machen.
Ganz kurz da, ihr habt den Täter.
Genau, wir haben unmittelbar im selben Augenblick, sage ich jetzt mal so kurz danach, ist der Täter von uns der Polizei überführt worden. Mhm. Wir haben alle rechtlichen Szenarien eingeleitet, die notwendig sind, vom Stadionverbot angefangen. Das Höchstmaß, was man da ausgeben kann, das sind 3 Jahre.
Also ihr werdet den mit Stadionverbot belegen?
Genau, wir werden ihn, der ist auch ein Mitglied, wir werden ihn natürlich halt auch ausschließen als Mitglied. Also alle Möglichkeiten, die wir in dem Augenblick ergreifen können, haben wir ergriffen. Er ist identifiziert worden in unserem Kamerasystem und ist im selben Augenblick der Polizei übergeben worden.
Ganz kurz, was motiviert, wenn man das überhaupt so sagen kann, was treibt so jemanden? Denkt er was? Denkt er nichts? Ist das eine Affekthandlung? Was ist das?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe mit dem nicht gesprochen, mit dem Täter. Und Das kann ich nicht beantworten. Ich habe noch nie einen Gegenstand geworfen im Stadion. Deswegen, ich glaube, das.
Gut, aber dann haben wir das soweit. Und ihr bedauert logischerweise diesen Vorfall.
Selbstverständlich. Ja. Auch unser Präsident hat das schon mehrmals erklärt. Ja. Mhm. Aber man muss doch auch mal festhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ohne es zu verniedlichen oder es schön zu reden. Es hat es leider Gottes schon öfters gegeben und es wird sehr wahrscheinlich wird es leider Gottes auch in Zukunft bei Großveranstaltungen so sein. Ja, nicht nur Fußballspiele, aber auch Fußballspiele, dass sich Einzeltäter zu Sachen hinreißen lassen, die vielleicht für dich nicht in Frage kommen und für mich auch nicht in Frage kommen. Es ist unfassbar schwierig, sowas zu verhindern. Ja, das muss man halt einfach sagen.
Du sprachst jetzt davon, dass wir zwei Dinge auseinanderhalten müssen. Das eine ist diese Geschichte mit dem Täter. Das ist also nochmal wichtig zu wissen, finde ich auch in der Tonlage, dass ihr das verurteilt, dass ihr euch
natürlich
entschuldigt, wie auch immer, oder euer Bedauern zum Ausdruck bringt. Richtig?
Genau.
So.
Selbstverständlich.
Und was ist das andere?
Genau, und hier, und auch wenn ich das so sagen darf, in der Anmoderation nach der Frage, sowohl beim Alfred als auch bei Ihnen, ist es halt einfach so, dass das vermischt wird. Ja? Und auch in der Begründung vermischt wird. Also da hat jemand ein Feuerzeug geworfen, halt, der uns zuzurechnen ist als Fan. Und damit müssen wir bestraft werden mit einem Punktabzug. Ja? Dieses Verfahren, weil wir natürlich der Veranstalter sind bei diesem Spiel, dieses Verfahren läuft. Und das muss man separiert sehen mit der Entscheidung, die am Donnerstag zu verhandeln gewesen ist. Halt, ja, das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Wir werden unsere Strafe höchstwahrscheinlich dafür bekommen. Die kann wie auch immer ausgelagert sein, mit was es schon in der Vergangenheit gegeben hat, mit Blocksperren, mit Geldstrafen, was auch immer dann eine Entscheidung ist. Und das wird aber separiert verhandelt und ist eigentlich auch schon in der Verhandlung. Wir werden wahrscheinlich dafür eine Strafe bekommen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass am Donnerstag verhandelt wurde, ob das Spiel abgebrochen werden musste oder nicht. Ja, weil nur darum ging es im Prinzip. Und der VfL Bochum hat Einspruch eingelegt gegen das, was da stattgefunden hat. Nicht wegen dem Feuerzeugwurf, sondern dass das Spiel fortgeführt werden, dass das Spiel fortgeführt wurde. Oder eben nicht. Mhm. Ja. Und dann ist es eigentlich das Ergebnis, wie der Präsident das sagt. Es geht darum, hat der Schiedsrichter ordnungsgemäß eigentlich dieses Spiel...
Gut, aber wir sprechen jetzt natürlich im Moment darüber, dass dieses Spiel gegen euch gewertet worden ist. Also das ist ja zunächst mal jetzt sozusagen Gegenstand des Ganzen.
Didi. Der DFB hat sich den Entscheidungsspielraum genommen. Weil in Zukunft, wir hoffen, dass das nicht passiert, ganz klar. Aber wie Horst sagt, es ist passiert und das wird wahrscheinlich wieder passieren. Das heißt, der DFB kann gar nicht anders. Jetzt wurde ja das Spiel noch zu Ende gespielt. Das heißt, in Zukunft, wenn einer getroffen wird, egal wo, und er sagt, er ist spielunfähig und kann nicht mehr weiterspielen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, eine Option für den DFB. Die müssen das Spiel für den geschädigten Verein werten. Das heißt, den Entscheidungsspieler
Wir reden immer wieder von einem falschen. Also im Prinzip hat dieses Ergebnis oder dieses momentane Ergebnis, ich gehe nicht davon aus, dass das so bleiben wird, hat dieses momentane Ergebnis, das am grünen Tisch zukünftig also entschieden ist, dass eine Veränderung eines Ergebnisses dazu führt, dass man von außen die Möglichkeit die bisher nicht gegeben gewesen ist. Bis jetzt hat man die Möglichkeit, ein Spiel von außen zu manipulieren. Ja, das war vorher nicht die Möglichkeit, weil wenn der Schiedsrichter ein Spiel zu Ende gepfiffen hat, stand das Ergebnis fest. In den seltensten oder gar keinen Fall wurde das korrigiert.
Aber also von außen zu manipulieren? Also du meinst also, dass jemand dann was wirft, wenn der Spielstand gegen sein eigenes Team ist und er damit veränderte Spielwertung.
Genau, jetzt kann man das vielleicht in dem Fall zuordnen. Das war ein Fan von Union Berlin. Vielleicht kann man das in Zukunft nicht mehr zuordnen. Dann sitzt man vielleicht im Familienblock oder sonst irgendwas. Man hat vielleicht auch kein Trikot an oder sonst irgendwas. Aber es besteht jetzt zukünftig, wenn das so bleibt, wovon ich nicht ausgehe, dass man die Möglichkeit hat, Spiele von außen zu beeinflussen. Ja? Und wenn du das weiterdenkst, es betrifft ja nicht nur die erste Liga, es ist ein DFB-Urteil. Es würde halt auch die zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga betreffen. In der dritten Liga geht es auch schon um viel Geld, dass man die Möglichkeit hat, ein Ergebnis
von außen zu beeinflussen. Das unterstellt aber, dass die Leute sehr unsportlich agieren würden. Alfred.
Einen letzten Satz noch. Es müssen ja nicht nur Fans beider Vereine sein, die in dem Augenblick spielen. Wenn du das einmal zu Ende denkst, das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Ja, man kann in Asien auf alles wetten. Ja, man kann in der vierten Liga wetten in Asien. Ja, auf Ergebnisse kann man wetten. Vielleicht gefällt dem zukünftig ein Ergebnis nicht in Asien. Keine Ahnung, ich will es nur einmal, dass man dieses sehr, sehr wichtige Ergebnis einmal zu Ende denkt, dass die Tür damit geöffnet wird, von außen Ergebnisse zu beeinflussen. Und bisher, bisher war es so, dass es gab zwei Prämissen. Wenn ein Spiel abgebrochen wird, und das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, die einzige Entscheidung, die derjenige treffen darf, ist der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter darf entscheiden, ob ein Spiel abgebrochen wird aus einer Sicht oder nicht. Ja, wenn ein Schiedsrichter ein Spiel abbricht und er wird seine Gründe dafür haben, dann wurde das bisher immer zu Lasten denjenigen gewertet, wie man das zuordnen kann halt, ja. Spielerbrüche und da gibt's genügend Beispiele. Wenn der Schiedsrichter aber alles überprüft, und das hat er, ja, und entscheidet sich, das Spiel fortzuführen, dann war bisher immer so, dass das Ergebnis, in dem Fall 1:1, Bestand gehalten hat. Und jetzt hat der DFB seine eigenen Regeln über Bord geschmissen.
Ja, also Horst hat offensichtlich einen juristischen Kurs für Anfänger erstmal gemacht. Also die Frage ist doch, wie hätte man sonst entscheiden sollen? Also für mich ist das Spiel ja auch nicht ordnungsgemäß beendet worden. Ihr habt ja dann eine Art Nicht-Angriffspakt gehabt.
Genau.
Das war ja eine Farce.
Genau.
Nur darf ich noch was sagen? Der VfL,
aber mir fällt es schwer, dich ausreden zu lassen.
Ja, ich habe dich
warum?
Aber auch ausreden
lassen. Ja, das natürlich, aber ich bemühe mich, okay, bitte.
Nee, mach du erst.
Ja. Nee, ich würde Alfred jetzt gerne weiter.
Ja, also ich sag noch mal, was hätte man denn sonst entscheiden sollen? Ihr seid für die Durchführung des Spiels verantwortlich. Ein Fan von euch hat einen Gegenstand auf den Rasen geworfen oder auf den Kopf des Torwarts. Und jetzt diskutieren wir bitte nicht, und das ist ja unterschwellig, das Fatale an diesem Fall, dass unterstellt wird, und ich unterstelle dir jetzt auch, dass du mit deinem, du hättest getackert weitergespielt, damit dem Torwart unterstellst,
er hätte weiterspielen können. Ich habe aber auch gesagt, Alfred, dass ich das überhaupt nicht unterstelle und mir es überhaupt nicht auch
zusteht. Nein, deswegen sage ich doch, du hast da einen Kurs gehabt. Also nochmal.
Nein, ich habe auch keinen Kurs gehabt.
Warum hast du es denn erwähnt, dass du getackert hast? Andere haben mit dem Beinbruch vielleicht weitergespielt. Das ist aber das Fatale daran. Was hättest
du brauchst es jetzt nicht wiederholen. Ich habe doch gesagt, dass mir das überhaupt nicht zusteht. Und das ist überhaupt nicht
zu.
Genau, und überhaupt nicht diskutiere. Ich diskutiere nicht darüber, weil es mir gar nicht zusteht.
Aber ab wann ist es denn dann ein Vorgang, der, sage ich mal, strafbar ist? Muss dann der Torwart ohnmächtig sein oder was muss dann passieren?
Nein, das steht doch dir nicht zu und mir nicht zu, das zu bewerten. Ja?
Ich ärgere mich über dein getackertes Weiterspielen.
Lassen wir das doch mal beiseite. Der Spieler hat gesagt, was ihn betroffen hat, dass ihm schwindelig ist und übel ist. Das stelle ich überhaupt nicht in Zweifel. Es steht mir auch gar nicht zu. Nur wir müssen das separieren, weil jetzt kommt nochmal das Wichtige. Das kannst doch weder du noch ich entscheiden, ob danach weitergespielt wird oder nicht, damit es zukünftig auch in der Vergangenheit funktioniert, gibt es einen auf dem Platz, der das entscheiden darf. Und das hat der Schiedsrichter zu entscheiden, weder du noch ich.
Ja, aber der Schiedsrichter hat doch entschieden, dass zu Ende gespielt wird.
Genau.
Also, das ist doch auch nicht in Zweifel gezogen jetzt.
Doch, das ist am Donnerstag in Zweifel gestellt worden. Hm. Und du hast es gerade auch nochmal in Zweifel gestellt. Wir haben ja nicht ordentlich zu Ende gespielt. Ja? Wenn ich vielleicht das kurz erwähnen darf, ich habe auch, glaube ich, mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe nicht von dir gelesen, als damals in Hoffenheim gegen Bayern, alle können sich daran erinnern, als das Fadenkreuz hochgehangen wurde und das Spiel auch anders, nämlich mit einem Nicht-Angriffspakt weitergespielt wurde, habe ich von keinem, auch nicht von dir gehört, dass das nicht ordentlich zu Ende gespielt wurde, sondern im Gegenteil. Alle haben geklatscht, ja, damals. Das Ergebnis war eindeutig für den FC Bayern, aber auch da hat der DFB-Kontrollausschuss im Nachgang nicht sich gemeldet und hat gesagt, vielleicht hätte ja Hoffenheim noch höher verloren und das hätte eine Auswirkung auf die Tabelle gehabt. Alle haben es gefeiert. Jetzt kommst du daher und sagst mir, dass wir das nicht ordentlich zu Ende gespielt haben. Aber ich bin mir sicher, dass du das nicht damals moniert hast.
Jetzt würde ich gerne einmal, das ist jetzt grundsätzlich sowas spannend, aber jetzt würde ich gerne um der guten Atmosphäre halber dazwischen gehen.
Ja, wir haben eine gute Atmosphäre.
Ja, das ist ja wunderbar, alles gut. Aber Julian jetzt auch nochmal mit reinbinden. Kannst du Horsts Punkt verstehen oder ist der dir zu kompliziert.
Es ist komplex, das Thema. Aber ich verstehe die Argumente, ja. Und ich finde es auch sehr ehrenwert, dass er sagt, ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht wie die Bochumer gehandelt hätte. Ich glaube, ein Großteil der Bundesliga-Clubs hätte genauso gehandelt, weil es geht um Punkt, es geht um Arbeitsplätze, am Ende um sehr viel Geld. Ich gebe aber Alfred Draxler recht und ich glaube nicht, dass es Unions Absicht zum Teil zumindest war, aber der Anschein ist zumindest in dieser ganzen Diskussion, die wir seit 4 Wochen ungefähr bald führen, ist, dass der Geschädigte inzwischen Union ist und nicht mehr der VfL Bochum. Und das stört mich auch, weil die Ausgangslage ist definitiv, dass der VfL Bochum der Geschädigte ist. Jetzt können wir über das richtige Strafmaß sprechen, aber das geht total unter, dass ein hochgradig asoziales Verhalten eines Einzelnen, okay, aber im Stadion von Union Berlin sich abgespielt hat. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass auch Dirk Zingler das nicht betont hat, aber es war am Ende einer Argumentation immer der 5. Punkt. Vor dem Skandal, der Satz gestern war, der eigentliche Skandal habe sich beim DFB bei der Verhandlung abgespielt. Und da geht es mir zu weit.
Ja, genau, das ist nämlich der Skandal. Ich muss dir noch mal einhaken. Es tut mir sehr leid, weil wir es wieder miteinander vermischen. Ja? Wir vermischen das. Das, was nicht in Ordnung, das Schändliche, was nicht geht, ist das, was passiert ist. Ja? Es ist ein Feuerzeug geworfen worden. Wir kriegen dafür unsere Strafe. Ja? Wir werden damit belangt, wie auch immer. Ja? Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, man schafft. Dieser Prozess läuft. Der hat aber nichts damit zu tun. Dafür werden wir bestraft. Ja? Blocksperre, Geldstrafe, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was auch immer das Strafmaß ist. Das hat aber nichts mit dem Donnerstagprozess zu tun, sondern es geht darum, ja, das sind zwei verschiedene Punkte und ihr dürft nicht immer wieder mit reinfließen lassen.
Aber warum sind das zwei verschiedene Punkte? Es geht ja darum, dass auch durch diesen Feuerzeugwurf sozusagen die ordnungsgemäße Fortsetzung des Spiels gefährdet wurde und der Veranstalter Union Berlin sich ja dann den entsprechenden Regularien unterworfen hat und somit auch sozusagen indirekt in die Haftung kommt, wenn einer, nicht ihr persönlich, aber eben einer aus eurem Fanblock, etwas macht, was die Fortsetzung des Spiels
tangiert. Und damit dieses zukünftig und in der Vergangenheit immer wieder einen vernünftigen Weg hat, gibt es in der Ordnung eine Regel, die bedeutet, der Schiedsrichter hat die Entscheidungsgewalt zu entscheiden, ob ein Spiel fortgesetzt wird oder nicht. Wir können darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch war. Ja? Aber er hat, nachdem er mit der Polizei gesprochen hat, ist dafür gelobt worden für seine Herangehensweise und er ist auch gelobt worden für seine Entscheidung. Er ist auch in dem Prozess am Donnerstag dafür gelobt worden. Also er ist nicht nur einen Tag später vom DFB dafür gelobt worden, wie er gehandelt hat, er ist auch gelobt worden im Prozess. Ja, das ist das Wichtigste daran. Der entscheidet. Und da können wir beide darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch war. Aber wenn er entscheidet, ja, das ist, und das gehört zu seinen...
Aber Bochum hat doch wohl extra gesagt, dass sie sozusagen nur unter Protest weiterspielen.
Das gibt es aber auch nicht in der Ordnung, in einer Regel. Nochmal, die Regeln, die der DFB vorgibt, da steht nicht...
Aber du kannst ja Bochum, wenn sie das sozusagen zu Ende zu bringen, unter Protest weiterspielen.
Deswegen haben sie auch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, was sie gemacht haben.
Ja.
Genau. Und es ist auch hinterlegt, dass sie unter Protest weiterspielen. Wenn du das andersrum drehst, das muss ja weiter. Wenn sie nicht weitergespielt hätten, hätte der Schiedsrichter das Spiel nicht mehr anpfeifen können, dann wäre es ein Abbruch gewesen. Wenn es ein Abbruch gewesen wäre, dann hätten wir die 3 Punkte zugeschrieben bekommen halt, ja.
Also das wäre der Witz des Jahrhunderts gewesen.
Also jetzt noch mal abgesehen,
das wäre dann ja der Witz des Jahrhunderts gewesen.
Deswegen hat er weitergespielt.
Ja.
Aber du
trennst immer zwei Dinge nur.
Ja, weil man die halt auch trennen muss.
Dann trenne ich sie jetzt auch mal. Dann nehme ich nur mal diesen Feuerzeugwerfer. Ich bin ja bei dem auch. Ne?
Ja.
Und wenn ihr dafür 2 Punkte abgezogen bekommt, dann ist das für mich eine gerechte Strafe. Ich glaube, wir spielen das immer viel zu klein, was auf den Rängen heutzutage passiert. Da sind Idioten am Werk. Ich rede nicht nur von Pyro, auch das jetzt. Und wer weiß, was man noch alles auf den Platz werfen kann. Und dass da endlich mal jetzt diskutiert wird, ob da eine Niederlage und nicht nur ein paar Geldstrafen, die ihr aus der Portokasse zahlt, oder eine Sperrung eines Blocks bei irgendeinem unwichtigen Spiel.
Glaub mir, der DFB-Kontrollausschuss in Sachen Person von Herrn Nachreiner, erfreut sich regelrecht daran, Menschen und auch Vereinen Geldstrafen auszusprechen.
Aber ihr spielt das viel zu klein, was da passiert ist. Ihr habt nicht verhindert, dass von den Rängen da was runtergeworfen wird.
Jetzt muss man fairerweise sagen, lässt sich das verhindern?
Nein, nicht immer. Aber es ist in der Bundesliga vielleicht jetzt in dieser Form, glaube ich, zweimal passiert. Und beide Male ist das Spiel für die andere Mannschaft, das war Schalke in St. Pauli, hat Schalke die Punkte bekommen, weil ein Bierbecher runtergeflogen ist. Und jetzt bei euch. Und ich finde das richtig so.
Ist das Spiel zu Ende geführt worden?
Bitte? Nein.
Siehst du?
Das nein, ist der aber das ist doch keine juristische Spitzfindigkeit.
Nein, es geht nicht um juristische Spitzfindigkeit. Es geht darum, ein gemeinsam, ein zukünftig...
Würdest du die Strafe... Punktabzug akzeptieren, wenn das Spiel nicht zu Ende gespielt worden wäre?
Selbstverständlich, weil das in der Vergangenheit immer so gewesen ist. Halt. Ja, es gab auch diesen Becherwurf Bochum gegen Gladbach, wo der Linienrichter mit einem vollen Bierbecher getroffen wurde. Dann hat der Schiedsrichter entschieden, das Spiel nicht fortzuführen.
Zu Ende gespielt worden.
Bitte?
Das ist zu Ende gespielt
worden. Nein, es ist nicht zu Ende gespielt worden.
Nein, aber es ist ja jetzt eine interessante Aussage. Es wenn Horst sagt, ihr würdet das akzeptieren, wenn es zu Ende gespielt worden wäre.
Natürlich, weil es diese klaren Prinzipien bisher gegeben hat. Und ich glaube, jeder hat sich auch mit diesen klaren Prinzipien immer einverstanden erklärt. Sollte es zu einem Spielabbruch kommen, Klammer auf, nur der Schiedsrichter kann das entscheiden, Klammer zu. Ja?
Aber ihr habt ja auf eine Spielfortsetzung gedrängt. Nein. Oder sollt gedrängt haben, ich war nicht dabei.
Ja, genau, ich war dabei, deswegen. Okay. Ja.
Habt ihr nicht?
Nochmal, der Schiedsrichter hat entschieden. Der Schiedsrichter hat sich vorher in aller Ruhe, hat alle Mannschaften reingeschickt. Mhm. Er hat alles richtig gemacht dahingehend, dass er, da gibt es dann ein Prozedere, sage ich jetzt mal. Er hat sich erkundigt in der Kabine, hat mit seinem, in Anführungsstrichen, vielleicht ist das falsche Wort, mit seinem Vorgesetzten ausgetauscht, der ihm auch gesagt hat, er soll das Spiel fortführen, wenn er aus seiner Sicht der Meinung ist, dass das richtig ist. Er hat die Polizei in die Kabine holen lassen, er hat den Stadionsprecher in die Kabine holen lassen. Und nachdem er mit der Polizei, die ihm gewährleistet hat, dass die Sicherheit der Spieler also gewährleistet ist, hat er entschieden, ich führe dieses Spiel fort. Und hat uns dann darüber informiert. Ja? Dann kam Peter Hacking rein und hat gesagt, das ist aber jetzt alles Blödsinn. Also das ist ja blöd, wir sind ja jetzt nicht nur wegen der roten Karte ein Mann weniger, sondern ich kann nicht mehr wechseln. Ja? Und ich muss jetzt einen Feldspieler ins Tor stellen. Halt. Daraufhin bin im Beisein der Schiedsrichter, im Beisein von Dieter Hacking, habe ich dann gesagt, Dieter, das verstehe ich. Ja? Weil das ist, will ich vielleicht auch noch mal erwähnen. Ja? Das kann ja nicht zu deinen Lasten sein, dass wir jetzt das ausnutzen. Deswegen, ich garantiere dir, der Schiedsrichter hat entschieden, er will das Spiel fortführen, aber ich garantiere dir aus Fairplay-Gründen, dass wir nicht mehr angreifen werden. Es soll nicht zu deinen Lasten sein, dass du jetzt einen Spieler ins Tor stellst. Okay, so machen wir das. Agreement beider Seiten, also auch vom VfL Bochum, aber dass wir grundsätzlich weiterspielen, das stelle ich unter Protest. Und das möchte ich, dass es auch hinterlegt ist. Und so wurde das hinterlegt. Ja. Aber er hat nicht protestiert gegen das Agreement. In der Urteilsbegründung, wenn ich das noch sagen darf, und nur das möchtet ihr euch vielleicht auch mal vorstellen, ist uns ja vorgeworfen worden, dass wir das nicht ordentlich zu Ende gespielt hätten. Ich hätte mal alle erleben wollen, die dann gesagt hätten, wir sind jetzt zwei Mann mehr, wir spielen noch 2-3 Minuten und wir mit zwei Mann mehr greifen jetzt das Tor der Bochumer an, versuchen ein Tor zu erzielen. Das wurde uns ja vorgeworfen, dass wir es nicht ordentlich zu Ende gespielt haben. Der DFB, der für Fairplay steht, ja, der Leuten auszeichnet, wenn sie Fairplay anwenden. Beim Spiel Hoffenheim-Bayern wurde das mit Fairplay bewertet. Jetzt machen wir aus der Situation ein selbes, was schon erlebten, dass wir sagen, wir greifen nicht mehr an. Und jetzt wird uns das vorgeworfen. Der Herr Nachreiner vom DFB-Kontrollausschuss hat in der Sitzung uns vorgeworfen, dass wir das manipuliert hätten, ja, weil wir nicht mehr angegriffen haben. Das war auch eine Urteilsbegründung des Richters. Also da muss ich wirklich fragen, der DFB, der für Fairplay wirbt und steht, wirft uns vor, dass wir nicht mehr angegriffen haben. Halt. Und jetzt eine letzte Frage, was macht der DFB-Kontrollausschuss eigentlich auch in dieser Verhandlung? Da verhandelt der VfL Bochum gegen Union Berlin. Der Herr Nachreiner hat nichts anderes zu tun, nichts Besseres zu tun, als den Schiedsrichter hops zu nehmen. Ja.
Der Herr Nachreiner ist so eine Art Staatsanwalt. Das heißt, er gehört ja auch zu diesem DFB-Sportgericht. Das wird dann vermutlich seine Funktion gewesen sein. Weil der DFB ja ein Interesse daran hat, dass Spiele ordnungsgemäß durchgeführt werden und zu Ende gespielt werden.
Genau, der Herr Nachreiner hatte aber auch nur Interesse, sich mit dem Schiedsrichter auszutauschen. Sonst hat er keinen einzigen Zeugen befragt. Er hat weder mich befragt, noch die Zeugen des VfL Bochum. Also er hat nur den Fokus auf den Schiedsrichter gelegt. Er hat, nachdem beide Vereine ihr Plädoyer abgegeben, seine Meinung geäußert, bevor der Richter sein Urteil...
Aber am Ende entscheidet der Richter ja oder die Richter autark. Also der Staatsanwalt darf, das ist in jedem normalen Gerichtsverfahren, so seine Meinung
äußern. Ja, ich bezweifle, dass der Herr Nachreiner und der DFB-Kontrollausschuss überhaupt zu dieser Verhandlung, was haben die da verloren? Da verhandeln zwei Parteien miteinander, da sitzt ein Richter mit Beisitzer. Was hat der DFB-Kontrollausschuss eigentlich da mitzureden in diesem Augenblick? Weil denn doch der Richter dann entscheidet mit seinen zwei Beisitzern und beide Parteien werden gehört. Welche Funktion hat der DFB-Kontrollausschuss dieser...
Dann hättet ihr das ja während der Verhandlung in irgendeiner Form auch anbringen können?
Ja, bis die Verhandlung losgegangen ist, hat der DFB-Kontrollausschuss sich ja auch nicht geäußert in der Sitzung. Ich muss sagen, ich war noch nicht bei vielen Verhandlungen beim DFB halt. Ja. Deswegen kann ich das gar nicht hinterfragen. Aber was mich natürlich gestört hat, ist, dass er nur einen einzigen Zeugen befragt hat, der DFB-Kontrollausschuss, der Herr Nachreiner. Und er hat dann nach dem Plädoyer seine Meinung geäußert und hat gesagt, dass das Spiel hätte abgebrochen werden müssen und der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat.
Also damit wir das jetzt loslösen von den juristischen sozusagen oder halbjuristischen Betrachtungen, würde ich gerne nochmal auf das kommen, was es dann im Ergebnis ist, aktuell. Punktabzug für Union Berlin, Punkte für den VfL Bochum und das aufgreifen, Alfred, was du eben gesagt hast. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob dieses Urteil wirklich abschreckende Wirkung ausüben kann. Du scheinst der Meinung zu sein, dass dem so ist. Warum?
Naja, das heißt abschreckende Wirkung, aber ich meine, wir dürfen ja auch nicht
resignieren. Erzieherische Wirkung.
Ja, was auch immer. Also erzieherisch. Ich habe ja irgendwann mal gehofft, dass es innerhalb dieser sogenannten aktiven Fanszene, die ja da hinter dem Tor steht, eine Art Selbstreinigung irgendwann mal gibt. Aber die Hoffnung habe ich lange aufgegeben. Also ich glaube nicht, dass man damit jetzt das verhindern kann für alle Zeiten. Aber es muss ja auch mal ein Zeichen gesetzt werden. Und es muss einmal gesagt werden, dass es gewisse Dinge im Stadion einfach nicht gehen und dass es nicht funktioniert. Und ich hoffe eben, dass das jetzt dazu führt, dass die Vereine auch mal... Mir sind die Vereine ja auch viel zu lasch gegenüber dieser aktiven Fanszene. Sie kuschen ja teilweise, sie greifen ja gar nicht mehr durch. Sie helfen ja teilweise sogar Pyro mit, dass der Pyro mit reingeschmuggelt wird, das wissen wir doch.
Die Vereine?
Die Vereine, logisch. Da gibt es ja Vereine, die auch bei Banketten und bei anderen Gelegenheiten die Ultras inzwischen einladen, weil sie Angst haben vor diesen Ultras. Und das führt halt dazu.
Ich weiß nicht, Alfred, dass man das so sagen kann. Halt. Ja, ich glaube, dass das auch nicht in Ordnung ist. Also
was denn? Was meinst du?
Ich würde gerne vorher einmal Didi noch mit reinnehmen, wie du diesen Punkt siehst. Es gibt den anderen Punkt, wir haben das eben schon gehört. Die Sorge sozusagen, Horst hat das auch so schon angedeutet, der Nachahmung in der Form, dass dieses Urteil Menschen ermuntern könnte, bei einem Spielstand gegen ihre Mannschaft im Trikot der anderen Mannschaft irgendwas aufs Spielfeld zu werfen, um dann eine entsprechende Wertung zu erzielen. Also mir persönlich ist das, bin ich ehrlich, also schon weit hergeholt, aber anyway, wie siehst du es?
Ja, es mag weit hergeholt sein, aber wenn du die Möglichkeit hast, in der heutigen Zeit ist es mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, dass es passiert. Und ich weiß nicht, und was in den Stadien passiert.
Aber dann wäre ja die Alternative, dass man eigentlich auf ein hartes Urteil verzichtet, dann hätte man vielleicht sagen können, gegen Union wird eine Geldstrafe und ein Zuschauerteilausschluss sozusagen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt sein... Ich glaube, dass andere Sachen im Stadion passieren, wo sie vielleicht mal härter durchgreifen sollten. Ich weiß jetzt nicht, ob diese, was da in Berlin passiert ist, ob das die Szene war, ein Exempel zu statuieren. Mhm. Weil du natürlich die ganzen Umstände sehen musst. Mhm. Wenn das nach 10 Minuten passiert, dann hätte er vielleicht oder hätte wahrscheinlich das Spiel nicht mehr angepfiffen. Es waren 2 Minuten zu spielen. Und Fakt ist, dass in Zukunft der DFB hat sich die Option genommen, anders zu entscheiden. Es wird in Zukunft, jetzt wurde das Spiel noch zu Ende gespielt und das Ergebnis wurde gedreht. Das heißt, wenn in Zukunft was passiert, was wir nicht hoffen, aber was wahrscheinlich so sein wird, und es geht ein Spieler zu Boden und sagt, er kann nicht weiterspielen, dann gibt es nur ein Ergebnis. Und das heißt, die Mannschaft, die dafür verantwortlich ist, dass der gegnerische Spieler nicht mehr weiterspielen kann oder spielunfähig ist, denen wird am grünen Tisch das Spiel genommen.
Und die Punkte werden dem anderen. Eine Frage stellen. Glaubst du, dass zukünftig, oder glaubt ihr, dass zukünftig Schiedsrichter versuchen werden, nachdem sie alles aus ihrer Sicht überprüft haben, zu einer Meinung kommen, dass sie wertfrei noch ein Spiel zu Ende führen? Oder dass aus dem Erlebten ein Schiedsrichter, der dann in der Sitzung vom DFB-Kontrollausschuss massiv angegangen wird, glaubst du, dass in Zukunft Schiedsrichter noch diese Entscheidung haben, ich führe ein Spiel fort oder um Gottes Willen, hoffentlich passiert es nicht.
Ich bin jetzt ehrlich, Horst, diesen Punkt von dir verstehe ich. Den verstehe ich wirklich. Ich habe auch nicht verstanden, warum beanstandet worden ist, dass das Spiel zu Ende gebracht worden ist. Weil im Sinne einer Deeskalation ist es sinnvoll gewesen, das Spiel zu Ende zu bringen. Losgelöst von den weiteren sozusagen Rechtsfolgen. Das verstehe ich. Weiß nicht, wie die Runde jetzt aber sieht, ob Schiedsrichter sich das dann in Zukunft trauen.
Die Frage ist ja natürlich irgendwo berechtigt. Also ich setze jetzt einfach mein Vertrauen in den Schiedsrichter, dass das weiterhin geht und dass der DFB natürlich die Schiedsrichter gerade da auch nochmal sensibilisieren wird. Wie reagiere ich?
Auch nach Einzelfall, nach Augenmaß eigentlich zu entscheiden.
Absolut, wie Didi sagt, wann passiert
das? Einmal zu Ende. Ihr müsst es wirklich, ich bitte euch, denkt es zu Ende. Beim nächsten Böllerwurf, ja,
aber am besten wäre natürlich, auch da möchte ich Alfred noch mal aufnehmen, wenn es das nicht gäbe.
Da sind wir doch einer Meinung. Also das ist aber ich glaube nicht, dass irgendein Verein gesagt hat, dass er das in Ordnung findet, was teilweise in Stadien stattfindet. Ich glaube, da sind wir uns doch alle einig. Ja? Ich glaube nicht, dass das wäre zu einfach, Alfred, wenn man sagt, da sind nur Vereine für die Gesellschaft verantwortlich. Ich glaube, da müssen wir alle anpacken, dass sich das verändert. Und da können wir die Vereine nicht alleine lassen, sondern wir sind in dem Fall alle gefragt. Ja, das ist mal das Erste. Aber was passiert denn bei einem, was nicht in Ordnung ist, aber bei einem nächsten Böllerwurf? Wenn ein Spieler dann hingeht und sagt, Schiedsrichter, tut mir leid, ich höre jetzt nichts mehr, ich kann jetzt nicht mehr weiterspielen, wir sind jetzt benachteiligt, bitte brecht das Spiel ab. Ja, was machen wir denn dann? Was sagt denn dann der Schiedsrichter zukünftig, nachdem jetzt klar ist, dass sowas möglich ist, dass der Schiedsrichter... Oh, ich führe aber kein Spiel mehr zu Ende, weil zukünftig breche ich lieber ab. Ich breche ja lieber ab, weil wie soll ich denn, ich bin ja gar nicht, es geht gar nicht darum, ob ich es beweisen kann oder nicht, aber wenn der nichts mehr hört nach dem Böllerwurf, dann Brust Mahlzeit. Und nochmal, einen letzten Satz, denkt es bitte zu Ende. Es betrifft nicht nur die erste Liga, wo alle Kameras, wo alles ausgelichtet ist, wo ihr mit 15 Kameras im Stadion seid. Es betrifft zukünftig alle Ligen. Es betrifft alle Ligen.
Also die Diskussion zieht ja jetzt weite Kreise, weil sich ja auch andere Vereine jetzt geäußert haben. Thema Abstiegskampf, wer könnte betroffen sein? Haben wir noch nicht drüber geredet. Da ist mir ein Argument viel zu pauschal, weil es immer heißt, ja, es darf nicht in den Sport eingegriffen werden. Eine Strafe darf keinen Einfluss auf den Sport haben. Ich stelle mir eine Gegenfrage, warum eigentlich nicht? Also grundsätzlich, und da hat Alfred Drexler recht, warum müssen Strafen immer nur über Geld laufen? Geisterspiel, was auch immer. Wenn es ein Wiederholungsspiel gibt und Bochum verliert es 0-4, das hat ja ein User eben online da gesagt, ist das dann fair? Also die Frage muss man schon mal stellen. Warum darf nicht in den Sport eingegriffen werden? Wir wünschen uns das alle nicht. Aber wenn das nun mal ein Strafmaß ist, was verhängt wird, gilt es das nicht vielleicht zu akzeptieren? Und gilt es nicht zu sagen, generell ist das kein Tabu?
Genau, aber wo legst du das Strafmaß fest? Ist es jetzt also nochmal... Ich habe das Gefühl, dass ich das wiederholen muss, weil ihr mir das Gefühl vermittelt, dass wir das toll finden, ja, was da stattgefunden hat. Nein, das hat das. Dann darf ich das nochmal sagen. Aber wo ist denn bei der Idee, wo ist denn das Strafmaß? Also bei 5 Pyrotechnik, 5-mal gibt es nur einen Punkt. Bei 10 Minuten Unterbrechung wegen Nebel findet das Strafmaß statt.
Aber was, das ist ja jetzt wirklich klein.
Genau, wenn ich also das einfordere, muss ich ja auch einen Plan.
Das ist mir jetzt aber zu klein. Aber nochmal, wir müssen doch eins auch sehen, die Situation bei eurem Spiel.
Ja.
Die Bochumer hatten ihr Auswechselkontingent erschöpft. Der Torwart ist verletzt.
Ja.
Auch wenn er nicht getackert werden musste, war er verletzt.
Ja.
Davon müssen wir ausgehen. Also hat dieses Spiel, ist das nicht regulär beendet worden.
Wieso?
In meinen Augen. Ja, weil ihr nicht mehr gespielt habt.
Bitte?
Weil ihr nicht mehr gespielt habt.
Du hast doch eben zugegeben, dass du das bei Bayern gegen Hoffenheim oder Hoffenheim gegen Bayern für gut befunden hast.
Habe ich nicht gesagt. Ich habe dazu mich nicht geäußert.
Aber du hast es auch nicht reklamiert, oder?
War auch ein anderer Fall. Da ist kein Spieler auf dem Boden gelegen oder so. Lass mich aber bei eurem Spiel bleiben.
Ja.
Ne? Das Spiel ist ja nicht mehr ordnungsgemäß zu Ende geführt worden. Und es ist
wieso? Wieso? Sag mir wieso.
Weil die Bochum einen sportlichen Nachteil dadurch hatten, dass der Torwart nicht mehr spielt.
Wir haben doch alle das Spiel gesehen, ihr habt doch nicht mehr Fußball gespielt.
Ja, aber das Urteil wäre ja kein anderes gewesen, hätten sie noch mal wechseln dürfen. Mhm. Also ich glaube, dass das aufs Urteil keinen Einfluss hatte, dass die schon mal fünfmal gewechselt haben.
Das Spiel ist ja nicht mehr, darf ich das zu Ende sagen, nicht mehr regulär beendet worden. Eigentlich
nicht. Ja, also, dass du siehst es also nicht als Fair Play an, dass man sagt, okay, eine möglicherweise Benachteiligung.
Da ging es auch um Deeskalation, wenn abgebrochen wäre. Du weißt doch gar nicht, was passiert wäre.
Nein,
wir
wissen das ist genauso, alle. Das ist genauso, das ist eine Unterstellung, Alfred, genauso wie du mir das eben gesagt hast. Nein, nochmal, ich finde schon, dass es Sachen gibt, die man zu akzeptieren hat. Ja? Akzeptieren bedeutet, wenn Schiedsrichter sich bei der Polizei erkundigt, sind die Spieler auf dem Feld gefährdet. Und die Polizei, und wer soll es denn bitte schön anders machen als die Polizei? Weder ich noch der Stadionsprecher noch sonst irgendjemand kann das bewerten und beurteilen. Dafür ist die Polizei da. Das können wir doch akzeptieren, wenn die Polizei sagt, aus ihrer Sicht ist es gewährleistet, dass keine Gefahr steht für die Spieler auf dem Platz. Also müssen wir auch ausschließen, dass eine Eskalation bei nicht weiterspielen zu irgendwas geführt hat. Nein, die Polizei hatte die Sicherheitslage im Griff. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich finde, das muss man akzeptieren. Darüber hat sich der Schiedsrichter erkundigt. Ja, das ist wichtig. Ja, wenn die gesagt hätten, ist es vielleicht besser, nicht weiterzuspielen, dann hätte er nicht weitergespielt. Aber er muss es überprüfen und er hat es überprüft. Ja,
Punkt ist angekommen. Wir haben jetzt
und deswegen darf man nicht davon sprechen, dass nur weitergespielt wurde, damit es halt nicht deeskaliert. Nein, das ist falsch. Das ist kein Fakt. Fakt ist, dass er sich erkundigt hat bei den Menschen, die das einordnen können. Und nicht bei mir oder beim Stadionsprecher oder beim Sanitäter oder bei sonst irgendwas, sondern bei der Instanz, die das beurteilen kann. Und das kann auch kein Journalist beurteilen. Und deswegen ist es nicht in Ordnung, wenn man sagt, man hat weitergespielt, damit es deeskaliert. Ja?
Aber
es war oder eskaliert, Entschuldigung.
Ja? Okay, gut, das ist angekommen. Weil wir gleich noch 2-3 Minuten auch über Steffen Baumgart sprechen wollen. Abschließend, wie groß und kurz und knapp siehst du eure Chancen vor dem DFB-Bundesgericht?
Ja, wenn wir, was das Ergebnis ist, also wir haben jetzt, Bochum hat 3 Punkte zugesprochen. Ich halte das für, wie die es vielleicht eben auch gesagt hat, ein massiver Eingriff in die Wertung. Da geht es auch gar nicht nur um mich, es geht um Dritte. Ja, Heidenheim in dem Fall, Kiel, die sich ja auch, oder Heidenheim und St. Pauli, die sich dazu geäußert haben. Das ist natürlich so, dass das jetzt eine Veränderung in der Tabelle hernimmt, dass am grünen Tisch entschieden wurde halt. Ja. Und das Entscheidende ist, also das ist einfach falsch, dass Dritte jetzt davon betroffen sind, nachdem es ein Ergebnis 1-1 gegeben hat. Es hat ein Ergebnis gegeben, 1-1, das wurde jetzt verändert. Das ist ein Problem. Es hat tabellarische Auswirkungen auf die Mitkonkurrenten. Das Zweite, was mich an diesem Ergebnis stört, ist, dass zukünftig es möglich, wer Schlechtes denkt, ja, dass es möglich ist, Spiele von außen zu beeinflussen, ja, in einem Rahmen, den wir bisher uns noch nicht vorstellen konnten, ja, weil wir vielleicht nicht daran glauben, dass Menschen manchmal schlecht denken, aber es ist leider Gottes in unserer Gesellschaft so, ja, dass das Kreise zieht bis in Ligen hinein, die vielleicht nicht diese konzeptionellen Möglichkeiten haben halt, ja. Auch da geht es schon um sehr viel dritte Liga Aufstieg, zweite Liga, vierte Liga Aufstieg in die dritte Liga.
Das hast du aber eben schon,
genau,
schon
ausgeführt. Genau, es geht um sehr, sehr viel. Mhm. Und ich glaube, wir schwächen zukünftig Schiedsrichter damit sie, weil sie nicht mehr ein Regelwerk vorfinden, was sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Schiedsrichter entscheiden und die müssen wir unterstützen. Und wir können sie nicht danach in einem Prozess vorführen. Und das wurde gemacht am Donnerstag.
Passt Steffen Baumgart sportlich zur Union Berlin? Mara, was meint das Netz?
Der personifizierte Trainereffekt hat bei seinen 3 vorherigen Stationen immer das Auftaktspiel gewonnen. Gestern ist es eben nicht gelungen, hat sich am Mikrofon geäußert. Ich versuche alles zu genießen und hoffe, dass es eine lange Zeit hier wird. Wir sehen, wie eng die Entscheidungen im Fußball manchmal sind. So, diese Aussage kam bei der Community nicht ganz so gut an. Zum Genießen sind sie nicht bei Union, sondern um hart zu arbeiten, bitte. Total falsche Einstellung, Herr Baumgart. Union steigt ab mit diesem Trainer. Andere nehmen eher die Mannschaft und die Kaderplanung in die Pflicht mit der Mannschaft und der Kaderplanung. Ja, da kannst du noch 10 Trainer wechseln. Ich hoffe, es kommen noch mindestens 4 Spieler, vor allem in der Offensive, Stürmer. Ansonsten wird es richtig schwer und es liegt nicht am Trainer.
Horst, das müssen wir jetzt wirklich schnell machen, weil wir noch über Bayern und über Dortmund sprechen wollen. Aber für die Kaderplanung bist du zuständig. Hast du dir da was vorzuwerfen? Beziehungsweise kommt noch was?
Also das kann ja leider nicht das Mittel sein, sondern es sind natürlich alle gefragt. Ich bin gefragt als derjenige, der mitverantwortlich ist, dass wir einen Kader haben, der konkurrenzfähig ist. Wir glauben, dass der Kader konkurrenzfähig ist, aber natürlich, wenn man Entscheidungen trifft, kommt es halt auch vor, dass man falsche Entscheidungen trifft. Das ist so. Und wir sind aber alle davon überzeugt, dass dieser Kader mit diesem neuen Trainer, dass wir in der Lage sind, die Liga zu halten.
Ja. Didi, abschließend dazu, ist Steffen Baumgart derjenige, der Union in der Liga hält?
Ich glaube, dass er zu Union sehr viel besser passt als zum HSV. Deswegen habe ich Hoffnung.
Ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Und schnaufen jetzt ein bisschen durch nach dieser engagierten Diskussion und sprechen gleich über die Bayern, die gestern den Klassiker gespielt haben in Mönchengladbach. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Alle, die in den 70er Jahren groß geworden sind, wissen, was das für eine Bedeutung, was das für eine Strahlkraft hat. Und auch gestern, Markus Gaub, war es zumindest im Ergebnis nach spannend.
Harry Kanes 15. Saisontor, das Ganze vom Punkt entscheidet die Partie der Bayern in Gladbach. In der 23. Minute die Bayern hoch überlegen mit Thomas Müller. Riesenchance nach Zuspiel von Kimmich. Aber Nicolas dazwischen, dann der Aufreger in der 37. Die Bayern wollen ein Handspiel gesehen haben. Reitz blockt den Ball von Weigl. Felix Zweier sagt, das Anschießen durch den eigenen Mitspieler ist nicht strafbar. 0:0 zur Pause. Guter Start in die zweite Hälfte für Gladbach. Reitz findet Kleindienst, aber der trifft das Tor nicht. Erster Abschluss für die Borussia. Die spielentscheidende Szene dann in der 66. Zweier zeigt auf den Punkt. Foulspiel von Ulrich an Olise. Und Harry Kane mit seinem 26. erfolgreichen Elfmeter in Folge zum 1:0 für die Bayern, die damit gewinnen und zum 27. Mal Herbstmeister sind.
Ich glaube, es ist immer die Talent und Qualität und Mentalität von den Spielern, die zählt. Und das ist, was die zeigen heute. Und das war gut, aber das war nicht leicht, das war nicht einfach. Und ja, ich glaube, die Mentalität war dermaßen gut, dass wir mit 1:0 auch grundsätzlich zufrieden sind, natürlich. Obwohl wir schon ein paar mehr Tore schießen können.
Aber die Bayern haben es dann am Ende schon relativ souverän gestaltet. Der Elfmeter war die Schlüsselszene. Wir sind ja in einem guten Diskussionsmodus, werden das gleich wieder aufnehmen. Bei diesem Elfmeter aber bei Mara zunächst mal nachfragen, wie sieht es das Netz?
Ja, das Ergebnis ist doch recht knapp ausgefallen. 48% sagen, es war ein Elfmeter. 52% sagen, es war kein Elfmeter. In den Kommentaren war es etwas deutlicher stellvertretend für die Meinung vieler steht. Diese Aussage, komplett verdienter Sieg, aber der Elfmeter ist mal wieder ein Witz. Das ist komplett handelsüblich und nichts, wofür man einen Elfmeter geben sollte.
Na, wie sieht das denn unsere meinungsfreudige Runde?
Den Elfmeter kann man geben. Also er trifft ihn. Es ist ein sehr schneller Spieler, den kannst du schon geben. Es war sicherlich nicht der allerklarste Elfmeter aller Zeiten. aber wie gesagt, es
man
geht
kann auch sagen, Olise tut einiges.
Ja,
für den
er nimmt ihn. Er nimmt ihn. Und ich habe von Schiedsrichtern immer mal wieder gehört, eigentlich achtest du vor allen Dingen auf die Reaktion der Spieler. Ne? Und wenn du siehst, wie Olise sich direkt freut, weißt du oder kann man sich denken, dass er sehr darauf gehofft hat. Aber ich finde wirklich, du kannst ihn geben.
Ganz kurz, Alfred, bevor du, das ist so ein Satz, bei dem ich aus dem Sattel gehen könnte. Also ein Schiedsrichter muss ja erstmal auf das gucken, was da passiert ist. Aber ja, es gibt natürlich den Satz,
nein,
ich weiß
aber die,
das,
die
aber,
Reaktion ja. der Spieler wird Klar. sehr, sehr wohl.
Ich weiß, aber das habe ich nie, also gut, nie wirklich
Psychologie, Körpersprache, Psychologie, kannst du schon was ablesen, ob der weiß, dass das jetzt ein berechtigter ist oder nicht. Und er hat sich so gefreut, wie über das Tor.
Also, oder nicht. Alfred.
Ich hätte das Spiel sofort abgebrochen. Nein. Nein, also für mich war es eher kein Elfmeter. Also ich finde auch das ist alles wieder, der VAR ist ja wirklich, hat den Fußball gerechter gemacht, muss man sagen.
Ja? Oh, ja. Alfred, hör bitte auf.
Ja, ja. Hat er. Ja.
Also wenn wir das für jetzt dich.
Aber ich will jetzt keine,
das es gibt andere
zu weit.
Meinungen.
Nein.
Ja.
Aber dieses hier, was ich aber nicht gut finde beim VAR, ist dieses, ob es eine klare Fehlentscheidung war oder keine klare Fehlentscheidung. Sondern für mich gibt es nur eine Fehlentscheidung oder nicht. Und ich hätte mir das dann mal angeguckt.
Alfred, bei der Ebene würden wir jetzt also ganz, ganz lange sprechen können.
Doch, ich bin der Meinung, nur klar. Du hast mich gefragt, wie ich das sehe. Ich habe gesagt, kein Elfmeter.
Ja. Alfred, also du musst heute noch zurück. Ich muss morgen noch nach Berlin zurück.
Also die Ursprungsidee bei der Einführung des VAR war ja, dass wir so irgendwelche Schwalben von Andi Möller aus den 90er Jahren oder Handspiele, ja. Ich glaube, Andreasen war das, oder irgendwelche Pfostenabpraller drei Meter vor dem Tor wegbekommen oder sozusagen dann korrigieren. Hier ist ja die Frage, selbst wenn man der Meinung wäre, es wäre eine Fehlentscheidung gewesen, den Elfmeter zu geben, wäre diese Fehlentscheidung klar genug gewesen, um sie dem VAR zu beantworten.
Genau, das meine ich. Ja. Das finde ich merkwürdig.
Das war sehr gut.
Ja, und deswegen hätte ich gesagt, guck's dir an. Aber gut, ist nicht passiert. Ich hätte ihn nicht gegeben.
Ich fand es richtig, es nicht zu machen, weil ich eben der Meinung war, den Elfmann musst du nicht geben. Aber es ist nicht so klar, dass du den VAR dazu
absolut, ziehst. Absolut. Genauso sehe ich das auch. Patrick, die Tatsache, dass er den Ball er geht ja nach außen, nimmt den Ball nach innen mit, der kriegt ja den Ball gar nicht mehr. Also ich hätte ihn auch nicht gepfiffen. Aber wenn er ihn gibt, dann musst du ihn auch so stehen lassen. Und wir müssen hier, der nimmt den Ball nach links mit, das heißt, er bekommt den Ball nicht mehr. Der Torwart wird den Ball aufnehmen, auch wenn er nicht zu Fall geht. Er berührt ihn leicht. Für mich ist das kein Elfmeter, aber wenn er ihn gibt, dann ist das
kann die Entscheidung stehen bleiben.
So ist es. Ja. Und wir müssen dem Schiedsrichter wieder mehr Autorität geben. Es ist ja mittlerweile so, dass die Leute in Köln, die im Keller sitzen, das Spiel leiten. Und davon müssen wir wegkommen. Wie du gerade gesagt hast, Phantomtor, wo ich dabei war gegen Nürnberg. Da war man in Hoffenheim, war man das Netz kaputt, der dann über die hintere Stange ins Tor ist und das Tor wurde, glaube ich, gegeben. Ja. Dafür haben wir den Videobeweis reingebracht. Und jetzt wird jedes Spiel, werden da Sachen.
Aber Knut Kircher versucht ja genau in deine Richtung zu gehen und die Entscheidungskompetenz auf dem Platz wieder
zu stellen. Es ist aber immer noch zu viel. Es ist immer noch zu viel. Ja, weil ich sage, wenn 9 Bundesligaspiele sind am Wochenende, dann sage ich, müssen wir da hinkommen, dass wir 3-mal den Videoassistenten einschalten in den 9 Spielen. Und im Moment haben wir das gefühlt 2 oder 3-mal pro Spiel. Das ist zu viel. Dafür haben wir nicht reingebracht. Lass den Schiedsrichter entscheiden. Und wir wollen jetzt nicht über einen Videobeweis sprechen. Nur ich würde sogar so weit gehen, dass wenn der Schiedsrichter klare Sicht auf eine Situation oder Aktion hat, dass der Assistent nicht eingreifen darf. Sonst kommen wir irgendwann, wir sind jetzt 7 Jahre dabei.
Aber das wieder voneinander abzugrenzen,
seit 7 Jahren haben wir das Ding und ist es besser geworden? Nein. Und gerechter hat er den Fußball nicht gemacht, Alfred. Das ist eine mehr.
Aber das wird jetzt zu weit, oder?
Ja, also ein Sätzchen oder zwei.
Naja, es gibt also Statistiken, dass so und so viel Fehlentscheidungen...
Die macht aber der DFB selber.
Dass so und so viel Fehlentscheidungen...
Ja, DFB kommt sehr gut weg
korrigiert heute, ne? Also,
und die sagen auch, nach jeder Halbserie oder nach jeder Saison, ich kann da jetzt in der Saison schon wieder 10 Situationen zeigen, wo sie falsch entschieden haben. Selbst mit Video, wir sind mittlerweile so weit, dass wir richtige Entscheidungen in falsche ummünzen. Und wenn ich dann am Ende der Saison, der DFB bringt dann die Statistik aus und sagt, der Videobeweis hat sich in 34 Spieltagen oder an 34 Spieltagen 2-mal getäuscht. Wer macht die Statistik? Die machen sie selber. Meine wird anders ausschauen.
Wenn wir beide uns jetzt noch streiten, Jubel, habe ich alle.
Ja, dann hast
du. Alfred, dann bleib nur noch ich.
Das müssen wir probieren, ja.
Elfer, ja oder nein?
Oh, ich würde 100% dem folgen, was die gesagt haben. Nein, Spaß beiseite. Also, es ist genauso. Also, es ist richtig, dass der Videoassistent sich nicht einmischt. Man kann ihn geben, muss ihn nicht geben halt. Und wenn man gibt, dann gibt es da nichts zu korrigieren.
Also insofern war das...
Der war für mich auch, wie er es beschreibt, der kommt wahrscheinlich nicht mehr an den Ball. Mhm. Deswegen gibt es ja Möglichkeiten zu sagen, ich gebe den nicht. Aber er trifft ihn halt auch und von daher kann man... Deswegen, er hat so gesehen und ich finde es auch richtig, wie dann die Abfolge war.
Also insofern ist es ja ein erster Schritt, die auf dem Weg zu... dem, was du gerne möchtest. Also es hat die Entscheidungskompetenz auf dem Platz gestärkt. Zweier hat das durchaus mit seiner Persönlichkeit dann eben stehen lassen. Jetzt zu den Bayern selber. Du hast gesagt, die Bayern werden alle Leistungsträger verlängern.
Ja.
Zählt Sané dazu?
Nein. Also das merkst du.
Ja, kein Leistungsträger.
Das sag ja gar nicht nur ich. Also ich habe ja in den Jahren jetzt, in denen ich über Bayern berichte, auch gelernt, dass es wichtig ist, mal zu hören, nicht nur was gesagt wird, sondern was nicht gesagt wird. Ja, und die Jahreshauptversammlung war kürzlich. Das ist traditionsgemäß bei Bayern ein Event, wo du auch Zeichen setzt, wo du Botschaften sendest, Messages sendest. Und Herbert Heine hat Leroy Sané da nicht erwähnt. Ja, er hat die Leitplankenspieler erwähnt, also Kimmich, Musiala und Davies. Leroy Sané war da nicht dabei. Und wenn ich jetzt die Saison sehe, ist er da zu Recht nicht dabei. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Potenzial ist riesig, aber das sagen wir seit Jahren und deswegen nein, also Sané gehört nicht dazu.
Aber auch auf den Punkt, was macht dich so sicher, dass die Bayern, dann sprechen wir von Musiala, von Kimmich, von Davies, Neuer, von Davies.
Müller.
Müller.
Das sind für mich die entscheidenden Personalien in den kommenden Wochen.
Wird aber viel Geld kosten.
Wird viel Geld kosten. Es gab ja von Bild eine Hochrechnung, dass es bis zu 500 Millionen ist, gerechnet bis 2030. Bayern macht inzwischen aber auch einen Rekordumsatz. Ja? Also Bayern hat das Geld. Und das war ja auch eine Message von Heiner. Wir haben Geld und wir geben es auch aus.
Aber was macht dich so sicher, dass zum Beispiel Musiala, der schon sehr begehrt ist, der auch einen großen Markt haben dürfte, bleibt?
Ich glaube, oder mich macht zuversichtlich, dass Bayern ihm ein Paket schnürt und eine Perspektive aufzeigt, mit dem er sehr zufrieden sein kann. Und ich glaube, er ist auch gut beraten, noch bei Bayern zu bleiben. Weil im Moment kann man mit Bayern die Champions League gewinnen in den nächsten Jahren? Ja. Gibt es eine Garantie? Nein. Aber kann man schaffen. Deutsche Meisterschaft sowieso. Ist der Kader gut? Definitiv. Also ist er ein Schlüsselspieler? Ja. Also sie betont dauernd, er wird ein Gesicht des FC Bayern bleiben und noch werden. Er wird mit jedem Monat im Moment gefühlt besser. Insofern, glaube ich, wird man ihn entsprechend auch entlohnen, also und dann zum Gesicht des FC Bayern machen und zu dem Spieler des Clubs.
Jetzt hast du, Alfred, die Möglichkeit, auch mit Julien noch eine feurige Diskussion zu führen, denn du bist bei Musiala anderer oder zumindest in Teilen anderer Meinung.
Nein, ich bin skeptisch. Also ich glaube nicht, dass das ein Selbstgänger wird, diese Verlängerung, und schließt auch nicht aus, dass es möglicherweise nicht klappt. Mhm. Denn das, was du gerade gesagt hast, also er sollte sowieso bleiben und der Bayern ist besser für ihn und so weiter, das höre ich jetzt schon seit Monaten. Und es sollte ja weit vor Weihnachten alles in trockenen Tüchern sein. Ist es aber nicht. Das registriere ich, weil ich kriege ja auch mit, bei Bayern soll man auch darauf achten, was nicht passiert, und das ist eben die Verlängerung gewesen. So.
Völlig richtig. Und
darf ich was sagen? Und der hat ja, Musiala hat ja jetzt, das weißt du besser als ich, wahrscheinlich einen, ich sag mal, sehr progressiven Berater in Grünwald, der also ganz neue Ideen hat. Und er fordert ja jetzt eine Ausstiegsklausel.
Was ich durchaus verstehen kann.
Ich auch.
Also es gilt
180 Millionen, das ist ja okay. Nur, er bricht damit bei Bayern München ein komplettes Tabu. Es hat es bei Bayern München durch Karl-Heinz Rummenigge eingeführt, niemals gegeben, dass eine Ausstiegsklausel gegeben
wird.
Denn Bayern München ist kein Verkaufsklub, sondern Bayern München ist ein Kaufklub. Und das ist in München ehernes Gesetz. Und ich bin sicher, dass diese Diskussion gerade in der Chefetage leidenschaftlich geführt werden. Und die Bayern sind schon mal in der Lage, ein Exempel zu statuieren. Das haben sie damals bei Alaba auch gemacht, der dann zu Real Madrid gegangen ist. Ja. Ich sage nur, ich bin noch nicht so sicher.
Aber um Himmels Willen, warum? So, okay.
Post? Ja. Schmunzelt die ganze Zeit.
Ja,
Wissen.
Na, ich habe Wissen nicht. Nur ich kann mich ganz gut, glaube ich, da hineinversetzen. Ich bin bei beiden dahingehend, dass es natürlich sinnhaft ist. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Bayern den Vertrag verlängert bekommt, aber mit einer Prämisse. Und das ist die Position, die er sich erarbeitet hat, Musiala. Er wird eine Ausstiegsklausel haben wollen, reinhaben wollen, um am Ende vom Tag frei entscheiden zu können, wann er wohin wechselt.
Und glaubst du so wie Alfred, dass das für die Bayern, jedenfalls für Hönes Rummenigge, tatsächlich ein No-Go ist?
Noch nie, nein, besser. Noch nie.
Das ist sicherlich für den FC Bayern ein großer Knackpunkt. Aber ohne diese Ausstiegsklausel werden sie den Vertrag nicht verlängert bekommen, da bin ich mir sicher.
Also bei Ribéry gab es immer die Gerüchte, es habe einige gegeben. Ja, Bayern hat sich dagegen gewehrt. Ja. Das heißt,
ich habe nochmal nachgefragt, es gab noch nie.
Aber Musiala ist nicht irgendein Spieler. Also wenn man dieses Tabu bricht, dieses No-Go-Ausstiegsklausel im Verein, dann kann man es doch im Jahr 2025, wo es vielleicht auch mal notwendig ist, um so einen Spieler zu halten,
aber
kann man
es ja auch jetzt nicht. Jetzt zitiere ich immer Horst Held, jetzt müssen wir auch an die Folgen denken. Denn wenn du das mit Musiala machst, dann kommen morgen der Nächste und der Nächste und der Nächste.
Genau, also Ausstiegsklausel, und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, ja, aus der Erfahrung raus, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Du hast nämlich für beide Seiten Planungssicherheit.
Das hat aber mit dem Selbstverständnis von Bayern München,
genau,
zu tun.
Genau, aber sie haben ja trotz alledem damit halt, die muss ja nicht in 25 oder in 26 sein, sondern man sagt Ausstiegsklausel und dann verhandelt man darüber. Das heißt, es könnte rein theoretisch, die könnte erst in 28 greifen, ja, wo du sagst, ich habe immer noch 3 Jahre lang die Entscheidungsgewalt. Und dann, 28, kannst du entscheiden. Ja. Das ist ja der Spielraum einer Ausstiegsklausel halt. Ja. Aber das ist natürlich,
sie kann aber auch 26 greifen.
Aber genau das ist doch das greifen. Modell.
Das und Modell das ist ja das, was die Bayern unbedingt verhindern.
Genau, und deswegen ist es wahrscheinlich so, wie du es sagst. Ich nehme an, ich weiß es nicht, aber ist das der, wäre das Thema, womit ja. Sie werden sich sicherlich schon, was das Gehalt angeht und, wie der Vertrag, aber das ist sicherlich ein Knackpunkt, den man auf beiden Seiten nachvollziehen kann. Ich kann den FC Bayern verstehen, aber ich verstehe natürlich auch Musiala, dass er sich irgendwann mal in dieser nächsten Vertragsverlängerungszeit einräumen möchte, dass er selbst entscheiden kann, wohin er wann geht.
Didi, sollten die Bayern Musiala, wenn es tatsächlich dann der Knackpunkt sein sollte, eine Ausstiegsklausel wie auch immer geartet zugestehen?
Ich schluck mehr, wenn ich das Gehalt höre, als bei der Ausstiegsklausel. Also wir sprechen da von 5 oder 26 Millionen Euro. Das ist ein wunderbarer Spieler, toller Spieler. Nur den dann zum Bestverdiener zu machen mit den Spielern, die schon da sind.
Aber soweit sind die bisherigen Bestverdiener von 25 Millionen, soweit ich informiert bin, auch nicht.
Naja, aber die haben 10 Jahre Leistung gebracht und haben alles gewonnen. Das hat er nicht oder noch nicht, kann er nicht, weil er nur ein sehr junger Spieler ist. Und ich bin da auch bei Alfred. Also ich glaube, dass die Bayern im Moment eine Situation haben, auf der einen Seite wollen sie ihn schnell verlängern und ich glaube, auf der anderen Seite ist es ihnen vielleicht nicht so unrecht, weil wenn der morgen verlängert für 25 Millionen, dann wird der Kimmich nicht für weniger Geld spielen. Nur umso länger das dauert, umso größer wird der Druck und umso mehr müssen sie vielleicht bezahlen. Weil er kann im Sommer, läuft er dann geht er in sein letztes Jahr. Ein Neuer wird weitermachen, wahrscheinlich ein Müller. Und was sie natürlich auch.
Kimmich hat auch Signale gegeben bei uns gestern, dass er die Wahrscheinlichkeit größer geworden sei.
Die Wahrscheinlichkeit ging gegen null. Letzten Sommer oder war sehr gering. Das heißt, wenn er jetzt sagt, wahrscheinlich
ist größer. Du meinst angewandte Mathematik, wenn
er jetzt 10% er hat auch gesagt, natürlich bei euch gestern, dass er schon beobachtet, was die anderen auch machen. Das unterstreicht ja deine Aussage. Wenn Musiala 25 kriegt, dann wird er nicht für 15 spielen.
Sache ist dann bei den Bayern, du brauchst ja, glaube ich, wie viele Homegrown-Player brauchst du?
Einige,
so. Du brauchst im Kader, ein Neuer wird nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nicht mehr da sein, ein Müller wird nicht mehr da sein, ein Kimmich wird vielleicht nicht mehr da sein, ein Sané ist wahrscheinlich nicht mehr da.
Local Player.
Das heißt, wenn ein Musiala jetzt gehen sollte, dann müssen sie schauen, dass sie ihre deutschen Spieler zusammen bekommen, die Bayern. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die seine Position nochmal verstärkt. Und nochmal, Heiner hat gesagt, Gesicht des FC Bayern, wir haben das schon thematisiert, ob das so clever war. Weil natürlich, wenn ich der Musiala bin oder der Berater, auch wenn er progressive Ideen hat, wenn ich das alles höre, dann sage ich, das will ich und keinen Cent weniger. Ja, die Bayern haben sich in eine Situation reinmanövriert mit ihren Aussagen, dass er der Messi Bayern München ist und das. Das müssen die gar nicht sagen. Jeder weiß, was er für ein guter Spieler ist. Nur das, was sie in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gemacht haben, haben sie mit Sicherheit das Paket von Musiala nicht günstiger gemacht. Und ob der Aufsichtsrat 5 oder 26 Millionen Euro durchwinkt, da wäre mir nicht so sicher.
Aber Max Eberl hat gestern im Sportstudio bei Boris Büchler gesagt, na, vielleicht gibt es ja eine Überraschung, auch wenn man von außen den Eindruck hat, es hakt.
Ja, also er hat ja ganz klar gesagt, er möchte diese wichtigen Personalien vor, wie man auf Neudeutsch sagt, vor der Crunch-Time, also vor Ende Februar, März, diese heiße Saisonphase geklärt haben. Und ich glaube auch, dieser Domino-Effekt, der ist so ein bisschen da. Jeder schaut jetzt von den wichtigen Stars, was macht der andere. Aber die Ausstiegsklausel kann doch genau da helfen. Also, dass man sagt, du kriegst die Ausstiegsklausel, wir schreiben 175 oder 190 rein. Und dafür verdienst du halt nicht 25, sondern nur 19 oder wie viel auch immer, Summe X. Das kann doch eine Lösung sein.
Aber warum? Er hat doch nichts von der Ausstiegsklausel. Also er hat doch nichts von den 190, die du gerade da aufgerufen hast.
Gut, dieses Modell, dass man sagt, wir binden dich bis 2030, wir geben dir alles in Sachen Kader, in Sachen Wertschätzung, du bist unser Spieler. Und du bleibst bis 2030 und ab 28 oder 27 könntest du für 175. Und
wenn Real Madrid ihm das Gleiche sagt, dann muss er ja auch mal nachdenken.
Ja, gut. Aber
Julian, Wertschätzung äußert sich nicht nur bei Profis in Euro, auch in Euro.
Ja, das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Das ist völlig richtig. Ja. Kann ich nicht widersprechen.
Ja. Ich wollte die Diskussion jetzt eigentlich gar nicht zumachen. Gut, also, dass er auf 19 runtergeht, darauf zielt, das kann ich mir nicht vorstellen. Man muss ja, wenn er die Ausstiegsklausel bekommt. Aber dass er verlängert, ist möglich. Horst hat es gesagt, wenn, dann nur mit Ausstiegsklausel. Alfred bleibt skeptisch, ganz, ganz spannend.
Also ich glaube.
Ja, du glaubst
nicht. Das haben wir in dem Fall gar nicht.
Wir denken diese Sache zu Ende und du hast als Vermutung in den Raum gestellt.
Es wäre natürlich nach den Aussagen von Heiner, dass er gesagt hat, am Geld ist es bei uns noch nie gescheitert. Ja. Das wäre natürlich für den FC Bayern ein wahnsinniger Gesichtsverlust.
Wenn das
wenn er nicht bleibt. Ja, und da haben sie sich selber reingebracht, da kommen sie aus der Nummer, kommen sie jetzt schwer aus.
Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund und über den deutschen Meister Bayer Leverkusen, der am Freitag in Dortmund 3:2 gewann. Bei SK90 die Fußballdebatte. Das war mein Auftakt nach der Winterpause am vergangenen Freitag. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Martin Groß, ein sehr, sehr torreiches Spiel.
Der doppelte Patrick Schick sorgt für Bayers Auswärtssieg zum Jahresauftakt in Dortmund. Leverkusen in Rot von Anfang an dabei, Dortmunder Schwachstellen in der Defensive aufzudecken. 26 Sekunden gespielt, Nathan Teller mit seinem ersten Saisontor gegen arg gerupfte Dortmunder, die in der Defensive unter anderem auf Schlotterbeck, Can und Anton verzichten mussten. Stichwort Grippewelle. Schick ohne Probleme nach 8 Minuten zum 0:2. Hoffnung kommt auf, weil Jamie Gittens nach 12 Minuten zum 1:2 trifft. Aber nur kurz ist die Hoffnung, denn zu viele Freiheiten genießt Frimpong. Und auch in der Mitte Patrick Schick, sein zweiter Treffer. Die Zwei-Tore-Führung noch vor der Pause wieder hergestellt. Nach dem Wechsel Leverkusen lange kontrolliert. Dann dieser Zusammenprall zwischen Tapsoba und dem eingewechselten Duranville. Girassi zum 2:3, aber mehr gab's nicht. Leverkusen macht da weiter, wo es vor Weihnachten aufgehört hat.
Ja, die Tore, darüber wollen wir nicht reden. Auch in dieser Konstellation viel zu einfach. Was soll ich jetzt? Großen Vorwurf, klar, weil die Tore zu einfach fallen. Einigen kann ich Vorwürfe machen. Ich fand auch einige Spieler, die, von denen ich erwartet hätte, dass sie heute auch absteppen sozusagen und noch mal 10% mehr geben in dieser Konstellation, haben nicht ihre Leistung gebracht und es geht weiter.
Wir sprechen gleich über den Eindruck, den Nuri Sahin macht, Mara, aber das war ja auch so ein Spiel der Kronprinzen hinter den Bayern. Was löst diese Partie aus?
Das stimmt. Zunächst mal noch mit der Niederlage gegen Leverkusen sind beim BVB gleich mehrere Serien gerissen. Unter anderem war es die erste Niederlage im ersten Ligaspiel des Jahres seit 2004 und die erste Heimpleite in der Liga seit April. Ja, und im Fokus stand die gebeutelte Abwehr, das haben wir schon gesagt. Da will der BVB jetzt was tun. Deswegen eine kurze Transfer-News. Also die Dortmunder wollen Chelsea-Verteidiger Renato Vega. Die Dortmunder sind sich nach exklusiven Sky-Infos bereits mit der Spielerseite einig. Mehr dazu gibt es unter anderem auf unserem Instagram-Kanal Sky Sport Transfer. Und jetzt zurück zu den Bayern-Verfolgern. Wir haben die Community gefragt, wer ist auf Dauer die zweite Kraft in Deutschland? 38% sagen Dortmund, 51% sagen Leverkusen und 11% sagen ein anderer. Und in den Kommentaren wird da noch mal ein Faktor deutlich. Für Bayer wird es entscheidend sein, wie sie sich auf der Trainerposition aufstellen, sollte Xabi den Verein verlassen.
So ist das. Glaubst du, Alfred Einer hat HSV gesagt? Nein. Also, ist das so? Also wackelt der Status von Borussia Dortmund eigentlich als Nummer 2 im deutschen Fußball?
Ja, ganz klar. Tabellenplatz, Tabelle lügt nicht. Sie sind jetzt, glaube ich, Siebter, ne?
Ja, aber das ist ja auch eine übergeordnete Frage, also nicht nur auf die aktuelle Saison bezogen. In der vergangenen Saison war Leverkusen auch davor, klar.
Ja, aber ich habe gestern ja auch meinem Vorbild Didi Hamann gelauscht und der hat ja auch sich sehr kritisch mit Borussia Dortmund. Ich glaube, dass die ganze Entwicklung bei Borussia Dortmund eine fatale ist. Wenn jetzt in so einem Spiel gegen den deutschen Meister 10% fehlen, wie der Trainer selbst zugibt, also sie sind in Zahlen 5 Kilometer weniger gelaufen als Leverkusen, dann ist das bedenklich. Ich finde auch, dass der BVB sich gerade sehr schlecht aufstellt. Und nicht schlecht aufstellt, sondern nicht richtig aufstellt, sage ich mal. Es ist alles Stallgeruch. Du hast von oben nach unten in der Führungsetage nur, also Watzke sowieso ein Dortmunder, dann hast du den Sammer, der ist mit Dortmund Meister geworden, Kehl hat bei Dortmund gespielt, dann hatten sie, mit Ricken ist der Nachfolger jetzt ein alter Dortmunder Junge.
Aber das muss doch nichts Schlechtes sein.
Lass mich zu Ende reden. Dann ist der letzte Trainer Terzic ist ein Dortmunder Junge, jetzt ist ein Dortmunder Junge. Da kommt überhaupt nichts mehr von außen, keine Impulse mehr. Also ich sage mal, Stallgeruch kann irgendwann auch mal müffeln. Und ich glaube, dass das bei Borussia Dortmund gerade der Fall ist. Da ist keiner, der mal in der Premier League gearbeitet hat. Und wenn das größte Kriterium ist Dortmunder Junge, Ich weiß nicht, ob Sain der Richtige ist. Er ist ein Dortmunder Junge, ja. Aber bisher hat er noch nicht bewiesen, dass er ein guter Bundesliga-Trainer ist. Und ich hätte da vielleicht mal jemanden, also mir gewünscht, dass da jemand hinkommt, der wirklich mal die Premier League kennt. Der ganz andere Impulse in diesen Club
bringt. Hast du einen Namen im Kopf?
Nein, habe ich jetzt nicht. Nein, das.
Also Trainer zu bekommen, die jetzt in der Premier League erfolgreich sind, ist natürlich auch für einen Club wie Borussia Dortmund nicht so leicht.
Ja, aber nochmal, Terzic, jetzt Sahin, beides Dortmunder Jungs, aber beide, wo ich sage, ja.
Aber Mislintat zum Beispiel war bei Arsenal.
Bitte?
Mislintat war bei Arsenal.
Ja gut, ja.
Punkt, halber ja, Punkt.
Ja, nicht der Recht. Ja, nee, hast einen Punkt. Ja, hast einen Punkt. Ja, aber...
Didi, wie siehst du das?
Wie ich das sehe?
Ja. Du machst dir Sorgen, haben wir ja eingangs
gesagt. Nee, der Trainer ist jetzt seit 7, 8 Monaten da. Und also zwei Sachen. Sie hatten in der Hinrunde 10 Verletzte, wo sie dann ironischerweise das beste Spiel gemacht haben gegen Leipzig. Jetzt haben sie 6 oder 8 Grippekranke. Mhm. Warum ist das so? Das wäre mal meine erste Frage. Warum ist das so?
Weil eine Grippewelle umgeht.
Ja, aber die geht bei anderen auch nicht um. Die geht nur bei die Dortmund. In der Vorrunde haben sie 10 Verletzte, jetzt haben sie 6 oder 8 Grippe.
Aber du kannst sie nicht ernsthaft vorwerfen, dass sie Grippekrank haben.
Nein, ich werfe ihnen gar nichts vor. Nur das musst du natürlich alles hinterfragen. Warum sind das immer die Dortmunder? Und die andere Sache ist, dass du als Trainer eine Mannschaft führen musst und in gewisser Weise auch einen Verein. Und er hat vor Wochen gesagt, hat er mehrmals gesagt, der Nuri Sahin, er will, dass die Spieler zu Siegern werden. Und etwas überspitzt formuliert, ist das die einzige Aufgabe eines Trainers, dass er die Spieler zu Siegern macht. Jetzt kommt er ins Stadion am Freitag. Die erste Frage ist, sie kommen zu spät zum Stadion. Was ist passiert? Dann sagt er, es passt in unsere Situation. Das heißt, er bemitleidet sich selbst. Da habe ich schon keine Lust mehr auf die Dortmunder Mannschaft gehabt. Da habe ich schon wieder gewusst, was kommt. Und was den Dortmundern fehlt, ist Widerstandskraft. Und das hat er vorzuleben. Und das macht er zu wenig. Auf der anderen Seite hast du einen Trainer. Da kommen zwei Spieler, die stehen im Stau. Die können die Abschlusseinheit nicht mitmachen. Der sagt, ihr bleibt weg. Der wichtigste Spieler.
Florian Wirtz.
Und Palacios. Der sagt, ihr bleibt weg. Die hätten beide gespielt. Bleibt weg. Ohne groß Theater zu machen, bleibt weg. Auf der anderen Seite ist der Trainer, der sagt, ah, es passt in unsere Situation, jetzt ist der Bus noch. Ja, wer kann denn was dafür, dass die zu spät? Wenn sie zu dumm sind, dass sie rechtzeitig losfahren, dann müssen sie ja eine halbe Stunde früher losfahren. Ja? Und dann hat ja der DFB, was sie wahrscheinlich gar nicht machen müssen, hat dann das Spiel ja eine Viertelstunde nach hinten verlegt. Deswegen spielt ja keiner schlechter. Und eine Sache noch zu dieser Sache, weil er dann sagt, ah, das passt in unsere Situation. Ich kenne Trainer, die in der Vorbereitung oft zu spät losgefahren sind, um zu sehen, wie die Spieler reagieren.
Wann hast du das mal erlebt?
Das habe ich erlebt in Liverpool mit Benitez.
Ja?
Ich habe ihn nach weiter Kontakt gehalten, habe ich immer noch. Und er hat mal die Geschichte erzählt, dass das ein oder andere Spiel, wenn wir mal vielleicht in Asien sind oder irgendwo, dass er bewusst dem Busfahrer sagt oder der Polizei, wem auch immer, wir kommen erst 40 oder 45 Minuten vor Spielbeginn an, also natürlich nicht im Punktspiel, das war im Freundschaftsspiel, um zu sehen, wie die Spieler reagieren. Weil da gibt es natürlich welche, die sagen, was ist das für Mist? Ich kann mein Tape nicht mehr machen oder muss das machen oder ich kann das nicht mehr machen. Ja, das ist so, das kannst du nicht ändern. Das fördert die Widerstandskraft und da lernst du die Leute kennen. Und als ich gehört habe, als Nuri Sahin sich da hinstellt und sagt, ah, das passt in unsere Situation, habe ich mir gedacht, die bemitleiden sich schon wieder selber. Und genauso haben sie Fußball gespielt, weil die Leverkusener, die haben am Freitag nicht gut gespielt. Die haben das gemacht, was sie machen mussten. Das war souverän. Das war im Stile einer Klasse-Mannschaft. Und noch eine Sache, die haben zwei junge Spieler hinten gehabt. An denen war es nicht gelegen. Die Dortmunder waren am Freitag nach vorne genauso schlecht, wie sie nach hinten waren. Und die zwei jungen Spieler, an denen war es nicht gelegen, die haben die Sache ordentlich gemacht.
Ja, ich glaube, dass genau diese Tabuwörter in Dortmund, Mentalität, Konstanz, Führung auf dem Spielfeld, die will man in Dortmund nicht hören, aber die sind zu Recht jetzt wieder auf dem Tableau. Und Didi hat recht, so gegeneinander geschnitten mit der Maßnahme von Alonso mit Wirtz, mit dem Stau, wirkt das natürlich wie ein ganz anderer Führungsstil. Ich glaube, Sahin ist einfach krisenunerfahren, so. Ricken ist es auch in der Position zumindest. Und das ist schon eine gefährliche Konstellation. Und die Eingangsfrage von dir, ist der Status als Top-Club oder als deutsche Nummer 2 weg oder wackelt der? Der ist weg.
Weg nicht, sondern wackelt der.
Der ist im Moment weg. Ich finde, der wackelt nicht nur, der ist weg. Und das muss Dortmund große, große Sorgen machen. Und wer steht für diese Mannschaft? Für welchen Fußball steht Dortmund? Das ist im Moment, finde ich, echt schwer zu beantworten. An diesem Wochenende nehme ich sie mehr in Schutz als Didi mit der Grippewelle. Das ist wirklich unglücklich, definitiv.
Aber insgesamt die Entwicklung, die ist besorgniserregend.
Da gebe ich dir recht. Also die Grippewelle, muss man wirklich sagen, ist natürlich, ich glaube auch, dass es Pech ist, aber wenn sich der Trainer hinstellt und sagt, in einem Spiel gegen den deutschen Meister, ich hätte mir gerne 10% mehr Einsatz gewünscht, dann ist das eine Bankrotterklärung. Mhm. Also wenn ich gegen Leverkusen nicht renne oder gegen Bayern nicht renne, ja, was will ich denn dann
noch? Aber dann
ganz kurz, ich würde gerne Horst mal mit reinnehmen. Oh. Na, Horst, nicht ja. So sanft, so weg, dämmern.
Ich bin jetzt raus.
Genau. Wie siehst du denn das für den Dortmundern?
Also, es ist immer dann schwierig, über andere Vereine zu sagen, von außen was zu beobachten. Aber natürlich ist es so, dass Leverkusen in den letzten Jahren und auch in dieser Saison vieles richtig macht und wenig falsch gemacht hat. Allein schon, wie der Kader aussieht, die Herangehensweise, das Statement, den wichtigsten Spieler. Das ist so ein starkes Statement. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie stark das ist. Ja, weil jeder weiß, dass das der beste Spieler ist. Jetzt kommt der zu spät. Ja, und wie selbstverständlich. Mhm. Ja,
bitte? Unverschuldet.
Unverschuldet, aber er kann natürlich auch früher losfahren. Genau. Wie die
Dortmunder stand auch im Stau, hätte also laut Didi.
Kann natürlich laut Didi auch früher
losfahren. Oder er wollte den Trainer testen und sehen, wie der reagiert, wenn er zu spät kommt.
Aber das, diese Entscheidung, das so zu machen, die ist so stark und das
und die hat welche Folgen in die Mannschaft hinein oder welches Signal geht davon aus?
Bei den Spielern, dieses Signal, ihn nicht spielen zu lassen, ja, das ist natürlich bitter für ihn. Ja, er wird das.
Nein, aber bei der Mannschaft.
Ja, das ist eine Hierarchie gibt. Die Hierarchie ist der Cheftrainer. Er gibt das Tempo, Intensität und auch Entscheidungen voraus. Aber jeder hat hier die Möglichkeit, wenn er sich in dem Rahmen, den der Trainer vorgibt, zu bewegen, dass dann die Leistung zählt. Und wenn da sich einer außerhalb dieses Rahmens bewegt, der wahrscheinlich auch groß genug ist, dass sich jeder da bewegen kann, aber verlässt er diese Leitplanke, dann ist jeder gleich. Und das ist enorm wichtig.
Ohne
Sonderrechte, ne? Ohne Sonderrechte. Und das ist so wichtig und enorm in einer Mannschaft, die mit nichts zu vergleichen ist halt, ja. Und das andere gebe ich dir natürlich auch vollkommen recht halt, ja. Wenn man sagt, ich brauche eine Siegermentalität in einem Verein, in einer Mannschaft, dann ist es natürlich so, dass man sich immer oder Menschen berechtigterweise an Führungskräften orientieren, ja. Und ein Trainer ist natürlich eine Führungskraft. Und dann muss ich das natürlich halt auch tagtäglich eine Herausforderung, weil natürlich er auch mit Niederlagen dementsprechend zu knabbern hat, wie jeder Mensch auch. Aber er muss immer wieder, ein Trainer, eine Führungskraft muss immer wieder das Vorleben aufstehen, als Erster aufstehen, als Erster nach vorne denken, als Erster den Kopf nach oben haben, damit die anderen diese Orientierung brauchen.
Ja, nur eine Sache noch zum Sportlichen. Du hast zwei junge Spieler hinten, die, glaube ich, noch nie von Anfang an gespielt haben. Kutu, Rechtsverteidiger, der auch nicht oft gespielt hat. Dann spielst du gegen die beste Mannschaft Deutschlands letztes Jahr, jetzt mit den Bayern. Dann spiele ich doch die ersten 20, 30 Minuten spiele ich lange Bälle. Lass doch die zwei Jungen da hinten mal einen Kopfball gewinnen, mal ein Tackling machen, dass die Fans mitgehen, dass du die Fans mitnimmst, dass die ein bisschen Sicherheit bekommen. Dann fangen die nach 10 Sekunden, fangen die an, hinten sich im 16er den Ball zuzupassen. Dann will der Kurdo den Ball klären, der wird geköpft, verlängert und den schießt er natürlich super rein. Dann bist du nach 20 Sekunden 1-0 hinten. Und dann hast du zwei junge Spieler und das ist natürlich Gift, wenn du als junger Spieler da reinkommst. Du weißt ja gar nicht, ob du gut genug bist, da mitzuspielen. Und wenn du dann diese Sicherheit nimmst, dann bist du gegen die beste Mannschaft 1-0 hinten. Und das Spiel war ja, wenn man mal im Rückblick das sieht, das Spiel war nach 20 Sekunden entschieden. Ja. Weil du hattest nie das Gefühl, dass die Dortmunder zurückkommen. Und die letzte Sache, die schießen in der 79. Minute den Anschlusstreffer. Die haben 11 Minuten plus Nachspielzeit und du hast nie in 17, 18 Minuten nicht einmal das Gefühl gehabt, dass sie den Ausgleich schießen. Und das war sehr ernüchternd.
Bei Holstein Kiel am Dienstag können und müssen die Dortmunder es besser machen. Und damit gebe ich jetzt rüber zu denen, die es immer sehr, sehr gut machen, zu Britta und zu Mirko, die ein spannendes Bundesligaspiel verfolgt haben, aber wir verraten das Ergebnis noch nicht.
Wir verraten es noch nicht, aber so ein bisschen können wir schon verraten, oder?
Wir verraten auch, wenn ihr wollt.
Rückkehrer spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Ja. Wir haben auch mindestens ein Tor, sagen wir mal so. Oh. Joker, auch ein gutes Stichwort. Oh Gott, wie können wir es noch spannender machen, ohne das Ergebnis zu verraten? Mehr geht nicht.
Ihr könnt auch was sagen. Ich dachte, ihr wolltet noch.
Ich weiß es. Horst, du weißt es. Multitasking in der Sendung, oder was?
Wahnsinn.
Allzeit
bereit. Aber ich sag's nicht.
Du sagst es auch nicht.
Aber wir dürfen uns auf ein interessantes, auf ein spannendes Spiel freuen.
Ja, und ich sag doch noch eins, Dennis Undorf hat getroffen.
Ja, sag mal, Britta,
Ja, was
das
denn?
Das wollen wir doch nicht verraten.
Doch.
Das was stimmt denn mit dem? Lass dich doch nicht locken von Horst.
Ich habe ja noch nicht das Ergebnis alles verraten. Ja, Dennis Undaff. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich gleich unsere Analyse anzuschauen.
Er muss ja nicht der Einzige sein, der getroffen hat, Dennis Undaff, so der wieder zurückgekehrt ist. So ist das nämlich. Also gleich die XXL-Highlights bei Britta und bei Mirko. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der engagierten Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und empfehle die XXL-Highlights gleich. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.